Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Die Flugüberwachung fordert den Piloten mehrmals auf, sich zu melden. Sie erhält keine Antwort. Doch dann öffnet sich endlich die Luke und ein Inferno von unbeschreiblichen Ausmaßen beginnt. Ein Inferno, das diese Menschen nie vergessen werden. Großangriff der Zombies.
Hallo?
Major Warren, bitte.
Am Apparat.
Ich rufe im Auftrag von General Murchison an.
Jetzt!
Diese Wesen haben aus mir unbekannten Gründen die Fähigkeit, in ihrem Körper radioaktive Strahlung aufzunehmen und zu speichern und dadurch übermenschliche Kräfte zu erlangen.
Dann wären das sozusagen Supermänner.
Hier ist es in der PWC. Wir werden angegriffen. Holt uns hier raus, bevor es zu spät ist.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 476 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und nenn ihn nicht ein Zombie, Daniel. Hallo, Daniel.
Hallihallo.
Wie nennt man die denn? Ich habe sie Toxis genannt in meinen Notizen. Weil so richtige Zombies sind es ja nicht, die in Großangriff der Zombies.
Ja, nee, ich glaube, sind sie nicht, sondern sie sind mehr die Verstrahlten oder so.
Ja, die Verstrahlten. Ich habe erst Verstrahlte geschrieben und dann war mir das zu lang und ich habe Toxis geschrieben, weil einige von denen sehen ja aus wie der Toxic Avenger.
Ja, ja, das ist wohl wahr.
So wie mit dem Gesicht zuerst den Hundehaufen gefallen.
Naja, was halt so passiert, wenn man jemandem Latex ins Gesicht schmiert und dann den Föhn zu lang anlässt oder so. Eieiei. Ich muss ja ganz ehrlich vorwegschicken, ich glaube, die Begeisterung der letzten Woche werde ich nicht in diese Episode transportieren können.
Oh, nein? Schade.
Nee, leider nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe mir ja sehr viel Mühe gegeben und ich war sehr enthusiasmiert, aber mal gucken, wo es uns hinführt.
Okay, ich bringe ziemlich viel Begeisterung mit, zumindest für einen der beiden Filme.
Aber
ist auch wiederum sehr, sehr nostalgisch geprägt. So ein Gefühl, von dem ich mich eigentlich gerne frei mache, weil das vertrübt ja auch immer so ein bisschen, trübt den Blick, verschleiert den Blick auf Dinge, die man eigentlich angehen sollte mit Gradlinigkeit und Ernsthaftigkeit und scharfer kritischer Analyse. Aber nein, Großangriff der Zombies ist so ein Film, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, weil der war ja lange Zeit auch beschlagnahmt, unindiziert.
Gar nicht so lange her.
Nee,
ich hab gelesen, dass der noch im Mai 21 wurde er quasi nochmal Folgeindiziert,
ja.
Aber im November 21 wurde er dann gestrichen von der Liste. kein halbes Jahr.
Die Chronologie der Ereignisse hat mich auch überrascht, ja. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, wann habe ich den zuletzt gesehen, hatte den Letterboxd-Eintrag von 2016, wo ich den noch über den grünen Klee gelobt habe und habe mir dann gedacht, hätte ich eigentlich gar nicht laut sagen dürfen, aber naja. Ist ja halb privat, so halb im Privaten. Mittlerweile darf man sagen, Großangriff der Zombies ist guckenswert. Wenn man denn möchte.
Das würde ich auch nicht leugnen wollen. Das ist ja auf jeden Fall, ja.
Der Regisseur ist Umberto Lenzi, der Film aus dem Jahr 1980. Und zum Zweiten sprechen wir, weil uns letzte Woche 28 Days Later von Danny Boyle und Alex Garland so viel Spaß gemacht hat, sprechen wir über 28 Weeks Later, das verspätete Sequel aus dem Jahre 2017.
17.
Von Juan Carlos Fresnadillo oder Frenadillo. Also, wenn ich sage Fresnadillo, klingt das irgendwie doof. Frenadillo,
sag ich. Das finde ich, darauf kann man sich einigen.
Und dabei
haben wir letzte Woche so geunkt, dass wir keine Namensprobleme haben werden diesmal.
Imogen Poots, damit fängt es auch schon fast an, ist die Hauptdarstellerin. Darüber reden wir an zweiter Stelle. Na?
Ja.
Großangriff der Zombies. Ich weiß gar nicht, wie bekannt der Film ist. Ich glaube, der Titel ist fast bekannter als der Film selber. Den hat schon mal jeder auf der Zunge gehabt. Im englischsprachigen Verleih Nightmare City betitelt, im italienischen Original Incubo sulla città contaminata von Umberto Lenzi, einem der Vielschaffenden aus dem italienischen Genre-Kino der 60er bis, ich möchte mal sagen, Mitte der 80er Jahre war so seine große Zeit vorbei. Umberto Lenzi ist so ein Regisseur, Der hat viele Sachen gemacht, die mir ganz gut gefallen, manche sogar sehr gut, aber ich glaube, er hat nicht ein so richtig eiskaltes Meisterwerk in seiner Karriere geschaffen, sondern immer sich so im sehr soliden, sehr unterhaltsamen, kompetenten Bereich eingefunden, sagt man das so. Also sagen wir mal so, er war nie ein Joe D'Amato oder Bruno Mattei, wo man wirklich so sagen muss, Bodensatz des Schlockfasses. Also er ist schon ganz ordentlich, aber er ist eben auch keiner der großen Künstler.
Ja, also ich meine, wenn ich mir so seine Filmografie angucke und mir erstmal Zorro gegen Machiste auffällt, ja. dann freue ich mich ja so ein kleines bisschen, weil das ist so eine ganz, ganz typische Kombination aus dem italienischen Kino, die ich ja so ein bisschen vermisse, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe keine Ahnung, ob der gut ist und von 62, wer weiß es, aber trotzdem, ich finde das einfach großartig. Und ich sehe, er hat wohl einen Thomas Millian-Film gemacht.
Er hat mehrere Thomas Millian-Filme gemacht.
Hier, Schlitzohr und der Bulle, genau. Mm.
Ja, aber auch der Berserker, die Kröte, das sind noch einige auf der Liste, ja. Er hat zum Kostümfilm angefangen, hat auch einige Western gemacht, da aber wirklich keinen großen Erfolg gefunden und dann mehr Erfolg gehabt im Horror-Genre und mit Jolly, zum Beispiel Spasmus, relativ gut. Der letzte Rialto, Wallace, entstand unter seiner Regie, Rätsel des silbernen Halbmonds, Berserker, wie gesagt, Die Gewalt bin ich, Die Kröte, dann später noch so ein bisschen Mondo-Filme gemacht, unter anderem Mangiati Vivi, Lebendig gefressen. Ich weiß nicht, ob die alle, was von denen irgendwie verboten, indiziert, sonst was ist. Deswegen halte ich mich jetzt mal zurück mit ausdrücklichem Lob. Aber sagen wir mal so, die kann man gucken, wenn man denn möchte. Und der flog vor einiger Zeit auf Prime Video rum. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist. Nightmare Beach zuletzt, also in den 80er noch gemacht mit John Saxon, eine US-italienische Koproduktion. Den fand ich auch ganz hübsch. Also immer so, ich kann von keinem dieser Filme, die ich auch gerade genannt habe, sagen, dass sie irgendwie schlecht sind. Mhm. Ich werde aber den Teufel tun und sagen, eines davon ist ein eiskaltes Meisterwerk, weil die sind alle gut und unterhaltsam und ich habe sie alle gerne geguckt, mal mit mehr oder weniger großem Vergnügen, aber keine Minute bereut, aber auf keinen von den Titeln gucke ich zurück und denke mir, ja, das ist sehr, unfassbar.
Was ich ja so interessant finde, ist, dass mir der Name Umberto Lenzi was sagt, aber glaube ich, keiner der Filme.
Oh, okay.
Wie das zustande kommt, kann ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so richtig bestimmen.
Ja, ich glaube, das ist auch eher so der filmische Garten, in dem ich gerne wildere und du etwas weniger. Aber
das ist richtig, ja.
Ich habe jetzt auch nicht, also bevor jetzt hier größere Bedenken deinerseits entstehen, dass ich jetzt hier mit wahnsinnig vielem Vorwissen zu Großer Griff der Zombies vorpreschen kann, das habe ich auch nicht. Ich habe den Film tatsächlich in meinem Leben zuvor ganze zweimal gesehen, aber immer ganz streng als Fan mit Faxe in der Hand und irgendwie im Sessel sitzend und Umberto baller mich zu mit Zombies. Und da kamen eben keine Zombies, sondern die Verstrahlten. Ja.
Ja.
Ohne mir darüber Gedanken zu machen. Gleiches Mal die Erwartung niedrig halten.
Ja. Meine Erwartung war erstaunlich hoch. Vielleicht war das mein Fehler. Wobei ich aber auch wirklich ganz ehrlich sagen muss, er ist echt guckbar. Also das Ding ist nie wirklich langweilig. Dafür passiert auch einfach zu viel. Es sieht auch nicht schlecht aus. Mhm. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also die ersten, na sagen wir mal so 20 Minuten vielleicht, haben mir richtig Spaß gemacht. Die fand ich wirklich sehr stimmungsvoll. Ich fand das alles sehr, sehr hübsch gedreht. Mhm. Ich fand ein paar der Ansätze sehr cool, sehr, sehr zeitgeistig. Also ich hatte schon so das Gefühl, der gute Signore Lenzi hat seinen Romero sehr genau studiert und trotzdem es geschafft, was Eigenständiges zu machen. Ich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn er wirklich gesagt hätte, das ist übrigens in Italien, weil es ist sehr sichtbar, dass es in Italien ist, dann eben auch die musikalische Untermalung von Stelvio Cipriani funktionierte alles sehr, sehr gut. Ich habe da wirklich große Hoffnungen auch entwickelt während des Guckens und dann fingen so Dinge an mir aufzufallen, die mich dann auch nicht mehr losgelassen haben und ich habe die ganze Zeit so versucht, drüber wegzugucken und gesagt, ja, okay, naja, ja, es ist so, die Masken sind jetzt nicht so super toll, aber das ist jetzt egal. Und auch das muss ich ganz ehrlich sagen, zum Schluss geht er ja nochmal echt in die Vollen. Also da verstehe ich die damalige Indizierung schon so ein Stück weit. Ein paar hübsche Effekte, die er da einbaut und so. Aber er arbeitet sich eben auch einfach an so Dingen ab, die sich dann immer wiederholen und dann schwierig werden. Dazu später mehr.
Okay, dazu später. Ich wollte auch mal deinen Satz sagen. Nein, herrlich. Finde ich ganz fantastisch. Dazu später mehr. Wo war ich? Ich glaube noch nicht mal fertig mit meinem Opening, mit meinem Öffnungsmonolog zu Cast and Crew. Ich glaube, alles gut. So viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und ich kann auch nicht wahnsinnig viel dazu beitragen, abseits dessen, was eben bei der IMDb gelistet ist, nämlich die Besetzung. Das ist Hugo Stieglitz in der Hauptrolle und Laura Trotter, die seine Frau spielt, eine Ärztin. Ja. Maria Rosario Omaggio, Francisco Rabal spielt doch mit.
Genau, die hatten wir auch in Dagon.
Mel Ferrer als General Murchison, das wird doch irgendwie ungefähr, weiß nicht, 150 Mal gesagt.
Ja, ja, mit englischen Namen haben sie es sowieso. Deswegen auch einer der Punkte, bei dem ich dachte, komm, macht ihn doch zu Colonel Rossi oder was weiß ich. Das ist doch echt.
Überhaupt einige bekannte Namen des spanischen, italienischsprachigen Genre-Kinos durchaus auch prominent besetzt, aber eben auch ohne wirklich eindeutigen Protagonisten, abgesehen von Hugo Stieglitz, also als Miller, der Reporter. Deswegen höre ich jetzt auch mal auf, hier die Liste runterzulesen und wir ergänzen dann nach Bedarf. Du hast ja bereits erwähnt, ich glaube, bemerkenswert auf jeden Fall eine Produktion noch, die wirklich gute Filme Musik von Silvio Cipriani. Ich finde ja hier okay. Also ich mag die Filmmusik hier auf jeden Fall auch, aber ich liebe ihn ja noch viel mehr für seine anderen Sachen. Also unter anderem für Blutrausch des Satans von Mario Bava, der ist toll. Licorice Quartet von Radley Metzger hat einen tollen Score geschrieben. Und meine absolute Lieblingsfilmmusik von ihm ist in Der Tod trägt schwarzes Leder.
Ah.
Überhaupt sowieso mein Lieblings-Poliziotesco ever. Der ist wundervoll. Also ein guter Mann, eine sehr profilierte Karriere und die Inhaltsangabe zum Umberto Lenzis Großangriff der Zombies von UK501 bei der UFDB ist folgende. Aus einem staatlichen Atomforschungszentrum ist eine radioaktive Gaswolke entwichen, die alle ihr ausgesetzten Menschen in blutrünstige Zombies verwandelt. Mit großen Transportmaschinen landen sie auf dem Flughafen einer Großstadt und verbreiten Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Mit allen Mitteln versucht das Militär, ihrer Herr zu werden, doch die Aufgabe scheint unlösbar. Die Zombies, deren Zahl sich rasend schnell vergrößert, erweisen sich nicht als geistlose, dumpf dahintrottende Wesen, sondern als ebenso intelligent wie ihre menschlichen Verfolger. Und ja, da steckt schon was drin, das wollte ich noch ergänzen und dann gebe ich gerne wieder das Wort an dich. Ich habe eine Zeit lang gedacht, der Verleiher hat sich offensichtlich auch gedacht, Zombies verkaufen sich gerade gut, das war ja auch noch komplett am Anfang der Italo-Zombie-Welle 1980, also Fucci war gerade erst mit seinem hier Voodoo-Schreckensinsel der Zombies um die Ecke gekommen, ich glaube Dawn of the Dead war auch erst 2 Jahre alt, also da hätte man durchaus auch einfach noch einen 0815 Zombie-Streifen machen können. Ja. Und Umberto Lenzi wollte offenbar ein bisschen was anderes machen, aber man könnte, denn wenn man wollte auch sagen, ja, das sind schon so im weitesten Sinne Zombies, die wir hier sehen. Und dann kommt diese Szene relativ spät im Film, wo ich dann immer jedes Mal den Glauben an die Zombizität des Gezeigten verliere, indem die eben an dieser Tankstelle stehen und sich gegenseitig die Schnapspulle hin und her reichen. Und ich denke mir, okay, das ist jetzt doch sehr, sehr menschlich, so dieses hier, nimm auch mal einen Schluck, ja, dankeschön. Also sie reden nicht dabei, aber es ist sehr, sehr relatable.
Ja, ich denke auch irgendwie, Zombies ist vermutlich zu weit gegriffen oder zu kurz gegriffen. Vielleicht wären es verstrahlte Zombie-Vampire.
Ja, sie handeln koordiniert, sie sind nicht braindead.
Nein, aber ich finde eben, sagen wir mal, das bisschen Antrieb, was die Viecher hier haben, sagen wir mal, unsere Paarung mit den 28-Days-Weeks-Jungs ist nicht verkehrt.
Nee.
Weil, ja, es sind eben nicht die hirnlosen Stampfer, wie es ja eben auch gerade schon in der Zusammenfassung hieß. Und es hat eben eher was mit negativen, aggressiven Gefühlen zu tun und so.
Und sie rennen, sie schlurfen eben nicht, Classic-Zombies. Glaube ich, innerhalb eines gewissen Kreises des Fandoms ein Thema, was, glaube ich, immer noch heute hitzig diskutiert wird.
Aha.
Aber nicht bei uns, weil ich glaube, wir sind da mittlerweile rausgewachsen, beziehungsweise waren nie drin. Also ehrlich gesagt, an diesen Diskussionen habe ich mich nie beteiligt, aber ich kann mich daran erinnern, als eben 28 Weeks Later rauskam und 2 Jahre später dann das Zack Snyder Dawn of the Dead Remake, wo dann eben alle rumrannten. Dass viele, glaube ich, so das Oldschool-Fandom, also oder große Teile davon, sehr anstößig fand. Dass eben die Zombies sich nicht mehr wie Zombies verhielten. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwo 1980 eine wahrscheinlich noch viel, viel kleinere Gruppe Großangriff der Zombies oder Nightmare City, wie auch immer, geguckt hat und gedacht hat, hey, Moment mal.
Ja, ich glaube, das sind da wirklich sehr, 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 sehr stark getrennte Lager, weil ne, die einen sagen, ja toll, ne, die, wenn die so vor sich hinschlurfen, wo ist denn die Gefahr? Hm. Ne, wenn die hinter mir herrennen, dann ist das viel dramatischer und da kann ich auch verstehen, wenn ich bin, weiß ich, das Militär überrannt wird. Hm. Und die anderen sagen, ja nee, aber gerade da liegt ja der Grusel, wenn die eben nur so vor sich hinschlurfen, trotzdem nicht aufhaltbar sind. Also ja, ich bin da in keinem der beiden Lager. Ich lass mich da meistens dann doch eher einfach drauf ein, was mir der Film präsentieren möchte. Mhm. Und wenn er eine andere Aussage hat, dann bin ich da gerne bereit zu. Und ich habe so das Gefühl, hier gerade bei Lenzis Film, da stecken halt doch durchaus zwei oder drei, auch gerade zu dem Zeitpunkt, nicht uninteressante neue Ideen drin. Mhm. Und dann ist mir egal, ob die schlurfen oder rennen.
Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Ich glaube, auch ein Teil dieser Menschen, über die ich gerade spreche, sitzt in unserer Zielgruppe, in unserer Hörerschaft. Deswegen, meine Güte, ich werde es hier auch niemand auf die Füße treten wollen. Aber das Beste ist, glaube ich, was sich viele so vorstellen können, das Beste beider Welten, wenn du eben so jemanden hast wie Jason, der durch die Freitag der 13. Filme ganz langsam schlurft und stampft, aber dann im Grunde doch wahnsinnig schnell ist. Ne?
Ja.
Also
ja,
der schlurft immer hinter seinen Opfern hinterher und zieht die Machete lang. Und dann steht er plötzlich hinter dem nächsten Baum.
Ja, genau.
Ja, ist trotzdem unglaublich gerannt. Schnell, ja. Ja, ja. Und ich glaube, so hätten viele ihre Zombies auch gerne. Schon so ein bisschen so. Und ganz langsam. Und dann plötzlich stehen sie vor dir.
Ja, ja.
Das war es auch so, was ich gedacht habe, an Meta-Gedanken zu dem Film. Jetzt können wir auch gerne zu dem Film an sich kommen. Genau, ja. Hugo Stieglitz ist ein Reporter. Es gibt offenbar eine nukleare, ein Leck irgendwo.
Menschen eine Havarie, genau.
Ja, werden verstrahlt. Das Militär versucht, die Situation einzudämmen quasi und niemand mehr aus der verstrahlten, toxischen Zone rauszulassen. Und das geht ab dann auch nicht so gut. Und zwischenzeitlich schalten wir immer wieder ins Militärhauptquartier, die Hauptschaltzentrale, wo dann gesagt wird, nee, Planänderung, Plan C hat nicht funktioniert, machen wir doch Plan B. Ach nee, hat auch nicht funktioniert, egal, bopp mal alles zu. Und insofern auch wiederum einige inhaltliche Parallelen zu dem anderen Film, über den wir später noch sprechen.
Also völlig ohne Plan oder völlig. Also, ne? Also ich zumindest hatte das nicht auf dem Schirm und dachte so, ja, die passen wirklich gut zusammen.
Und unterbrochen von diversen, also richtig exzessive Fressszenen gibt es ja nicht, aber es wird viel gemordet, hier und da auch mal gebissen, klar, ins Gesicht, sonst wohin, in den Hals, in den Bauch, weil irgendwas aus der Brust geholt, klar, aber eben auch sehr, sehr actionlastig, wie mir bei jedem Wiedersehen auffällt. Also ich möchte sagen, mindestens zu gleichen Teilen, wie das hier ein Horrorfilm ist, ist es wirklich ein Actionfilm, weil es fliegt echt viel durch die Gegend und Autos explodieren und es gibt Verfolgungsjagden und einige auch durchaus gefährlich aussehende Stunts. Also,
oh ja. Ich habe auch ein oder zweimal gedacht, oh Mensch, die armen Stunt-Leute.
Und deswegen macht mir der Film auch echt große Laune, gute Laune, möchte ich sagen, jetzt auch zum wiederholten Mal, jetzt darf ich es ja offiziell sagen. Was hat dir denn nicht gefallen, um mal so anzufangen? Du kannst mir auch gerne erstmal ein Loblied singen auf die Sachen, die dir gefallen haben.
Ja, genau. Mir hat wirklich gut gefallen, dass der Film ihm einfach mal einen ganz anderen Ansatz hatte. Also zumindest, sagen wir mal, in der, du hast ja richtig schon gesagt, das ist die Frühphase, aber eben auch andere Fahrwasser-Zombies, möchte ich sie mal nennen, jener Tage, dass er eben wirklich versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen, dass er eben eine Idee entwickelt, woher kommen die eigentlich und es ist nicht irgendwie, weiß nicht, ein Kometenschweif oder irgendein Virus, der ausbricht oder sonst irgendwas, sondern dass er eben auch sehr topical einfach ist mit, weil in den frühen 80ern und bis rein in die Mitte der 80er wurde ja eben auch wirklich sehr stark eben über die Auswirkungen von Atomkraft diskutiert und alles. Und also von daher, ich fand das schon ganz passend, dass er eben auch den wütenden Zombies verstrahlten, sowas ähnliches wie eine Agenda gibt, finde ich ganz cool. Dass er sich Sachen überlegt, wieso eben eigentlich die Menschen keine richtige Chance haben, obwohl sie es versuchen. Und er hat wirklich ein paar sehr hübsche Aufnahmen, ein paar ganz, ganz, ganz tolle Ideen. Diese Reihen von Flugzeugen, die Francisco Rabal oder Francisco, der ist ja glaube ich Spanier, also Major Warren, dann da sieht, das ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, klar, die haben dann halt einfach die Chance bekommen, einfach morgens um 5 irgendwie aufs Rollfeld zu gehen, bevor alle anderen aufgestanden sind und einmal die Kamera zu schwenken. Dann sehen wir dasselbe Bild dreimal. Aber grundsätzlich ist das eben einfach eine hübsche Idee, die einfach auch die Ausweglosigkeit und das Versagen des Militärs eben so schön zeigt. Und ja, ich glaube, von solchen Sachen hat er eben eine ganze Menge, die mir eben wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Gerade auf der filmischen Ebene finde ich es ein bisschen schade, dass mit Hugo Stieglitz eine Figur etabliert wird, die mir grundsätzlich ein bisschen zu rational rüberkommt. Mhm. Er guckt sehr, sehr selten erstaunt über das, was er sieht.
Ne? Ja, richtig.
Und
ja.
Hier seine Frau, Laura Trotter, ist da ehrlicherweise nicht viel anders. Die stehen da immer nur mit einem relativ starren Gesichtsausdruck, während um sie rum halt das Chaos ausbricht, um dann 5 Minuten später zu sagen, oh, lass uns schnell abhauen.
Ja.
Da hätte ich gerne, glaube ich, ein bisschen was gehabt, was ich noch ein bisschen mehr... Also sag mal, ich hätte gerne Hugo Stieglitz mehr abgenommen, dass sein Miller ein Reporter ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich eben dadurch Schwierigkeiten hatte, an die Figur ranzukommen.
Er wirkt sehr abgezockt, sehr abgeklärt tatsächlich. Er hat eben vielleicht schon alles gesehen.
Möglich. Ich finde, er wird halt hochinteressant eingeführt.
Ja.
Na, also wenn er sich da mit seinem Senderchef da streitet und ja, ihm sagt irgendwie, er ist Journalist, der will die Wahrheit berichten und so, dachte ich mir, oh, das könnte ganz cool werden. Aber sobald er auch schon auf dem Rollfeld da ankommt, ich finde diese Herkules übrigens sehr hübsch, das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Flugzeug, das da ankommt. Und aber dann hört es eigentlich auch schon auf und es zieht sich dann halt einfach die restlichen 90 Minuten durch und das ist ja echt schade, weil ich finde ihn eigentlich ganz, ganz cool. Ich finde seine Figur eigentlich echt gut angelegt, aber er transportiert sie auf eine Art und Weise, die ich mir das anders gewünscht hätte, glaube ich.
Mhm.
Das ist eben aber auch so ein Punkt, dass das auch das zieht sich, glaube ich, durch die restliche Regieanweisungen von Lenzi und auch ein bisschen durch die Kameraführung von Hans Burmann. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass sie recht unbedarft ist. Ich verstehe auch hier diesen beinahe schon dokumentarischen Ansatz, aber es ist eben auch so, als hätten sie die Kamera halt hingestellt,
ja,
in eine Szene. Die Szene haben sie drumherum choreografiert und da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Die Choreografie des Films ist sehr schön, aber letztendlich ist die Kamera nie im Geschehen.
Mhm.
Sie ist halt, das Geschehen ist um die Kamera herum und manchmal darf die Kamera drehen, manchmal darf sie auch fahren. Sie wird ganz selten an eine andere Stelle gestellt. Großaufnahmen gibt es eigentlich nur dann, wenn ein Effekt gegen Ende gezeigt werden soll.
Ja.
Das ist so dieses alte 70er Jahre Doctor Who Ding, was mich auch oftmals stört, wo ich wie denke, das sind ganz, ganz tolle Ideen und super interessante Sachen. Klar, das Geld für die Masken und die Sets waren nicht so richtig da, ist aber nicht schlimm, weil die Ideen toll sind. Aber dann muss ich eben als Zuschauer 3 Minuten angucken, wie eine Figur halt wirklich langsam auf eine Tür zugeht, langsam die Türklinke runterdrückt, langsam die Tür öffnet, langsam wieder durchgeht und langsam die Tür schließt. Und dann ist mir langweilig. Und so in etwa habe ich es hier eben auch, wenn ich dann eben zugucke, wie irgendwelche Militärs an irgendwelche Schubladen gehen und sie öffnen und durchsuchen und all das und denkst du bei mir, ja, aber zeig mir doch wenigstens mal irgendwie was der sucht oder such dir Abkürzungen für das Geschehene. Und deswegen sage ich, der Film selber ist nicht langweilig, aber er schafft damit so Längen, die nicht nötig wären, die der Film einfach auch nicht nötig hat und die nicht mal irgendwie aussehen, als wäre es irgendwie Padding, damit die 92 Minuten geschafft werden. Das ist alles nicht der Fall. Es ist eine Entscheidung, wie der Film präsentiert wird. Und auch damit habe ich eben zumindest an einigen Stellen so meine Probleme, weil an anderen ist er wirklich sehr... Deswegen sage ich es nochmal, er ist echt gut durchchoreografiert eigentlich und er hat wirklich super Ansätze und er ist sehr actionreich, sehr getrieben und kommt selten wirklich zur Ruhe. Mhm. Und dann ist es so seltsam. Ich habe so das Gefühl, das sind so Gegensätze, die ich rein, glaube ich, auf der Regieebene nicht so nachvollziehen kann. Ich verstehe nicht, warum ist das so? Warum machen sie das?
Okay, wie so oft ist in unseren Gesprächen, tatsächlich kann ich dir auf grundsätzlich, wenn ich jetzt das mal so grob überblicke, nicht wirklich widersprechen vehement in irgendeinem der von dir genannten Punkte. Ich sehe diese möglichen Ansätze für eine Kritik auch. Ich glaube, wenn du jetzt Szenen zitierst, in denen halt eben Dinge passieren, die für dich mutmaßlich ziellos sind oder dafür da sind, um einfach nur eine Szene zu füllen mit irgendeiner Art von Handlung, die uns aber...
Nee, eben nicht. Nee, das meinten wir gar nicht. Ja,
Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann. Tatsächlich werde ich vom Tempo des Films relativ stark gepackt und das lässt mich auch nicht los. Ich finde den halt wirklich radebrechend unterhaltsam. Stell niemals in Frage, ob denn jetzt irgendwie was anderes kommen könnte oder was Besseres kommen könnte oder man die Zeit hätte irgendwie besser füllen können als mit dem, was mir da gezeigt wird. Jetzt so rückblickend, wenn ich ein bisschen kritisch drauf blicke, muss ich schon sagen, ja, der Film macht sich schon hier und da leicht. Er hat im Grunde genug echt interessante Ideen und die hast du auch allesamt genannt, die man alle noch etwas vielleicht auch hätte ausformulieren können, weil es den Film spannender gemacht hätte oder einmaliger, diese ganze Sache mit dem Nuclear Scare und überhaupt, ne, also Gefühle, die uns alle umtrieben in den frühen Mitte 80er Jahre, hätte man noch ausformulieren können. Dieses ganze investigative Element durch den Reporter, auch dieses politische, ne, hier der integre Journalist gegen das Militär, aus dem Aspekt hätte man auch noch mehr machen können. Wird ja auch, weil der Film ist ja auch durchaus politisch, er lässt ja auch hier Millers Ehefrau Anna ständig kommentieren, wie in was für einer schrecklichen Zeit sie doch leben und wir sind alle Roboter, die in Betonbunkern hausen und betäubt durch Coca-Cola und Co. Das ist alles sehr kulturpessimistisch, was sie da alles äußert. Also der Film hat durchaus auch politische, gesellschaftspolitische, kritische Ansätze, aber macht eben nicht viel daraus, weil die nächste Zombie oder toxifizierten Szene wartet eben schon hinter der nächsten Ecke. Und das ist
Ich versuche nochmal einen anderen Ansatz, um das nochmal klarer zu machen, was ich meinte, weil ich meinte überhaupt nicht, dass der Film, ich gebe dir da nämlich auch wiederum komplett recht, er ist nicht langweilig, überhaupt nicht, kein bisschen, aber er trifft komische Präsentationsentscheidungen, glaube ich, ist mein Punkt. Also nehmen wir mal das, ein paar wirklich tolle Szenen, die auch durchaus sehr unterhaltsam sind und den Film auch wirklich vorantreiben oder füllt überhaupt nichts. Das war nicht mein Punkt, ganz im Gegenteil. Die umgekehrte Aussage war es. So. Aber die Entscheidungen, die er trifft, sind so für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Also Miller kommt flieht vom Flughafen. Das ist recht dramatisch und die geben echt Gummi der Kastenwagen da fährt los. Harter Schnitt zu dieser sehr italienischen Tanztruppe in diesen Spandex-Aerobic-Suits.
Ich dachte, das wäre Telegymnastik oder so, aber es ist tatsächlich eine Disco-Sendung.
Ja, ja, aber auch die gesamte Tanzchoreo und die Musik dazu und der Look der Damen, das ist alles, ach wundervoll.
Ich finde das toll, dass
Celentano um die Ecke kommt.
Ja, total. Nur kurze Zwischenbemerkung. Ich fand den Aspekt erstaunlich, dass das live gesendet wird, offensichtlich. Weil das ist jetzt keine Sendung, die ich mir angucke und denke, das muss unbedingt live in die Welt gesendet werden. Ich denke, das hätten wir auch sehr, sehr gut aufzeichnen können. Aber es ist wirklich so, unterbrecht die Sendung und dann, als sie weitermachen dürfen, heißt es, endlich dürfen wir weitermachen mit unserer tollen Sendung. Und ich dachte, wirklich, ja.
Und sie scheint ja, sagen wir mal, irgendwie gegen Mittag oder sowas zu laufen. Ne? Weil,
klar.
Wie wir wissen, Miller will ja Hagenbeck, also den Wissenschaftler aus dem Atomkraftwerk, will er ja irgendwie morgens treffen. Naja, egal. Jedenfalls, das italienische Fernsehen, oder vielmehr das amerikanische Fernsehen gezeigt von Italienern, zeigt sehr italienische Tanzsendungen morgens um 11. Und wie gesagt, Miller ist gerade vor Verstrahlten, die halt irgendwie die Armee und die Polizei abmurksen, geflohen vom Flughafen und schlendert mit seinem Trenchcoat über dem Arm da irgendwie rein. Er schlendert in das Gebäude.
Ja, natürlich.
Guckt sich 3 Minuten die tanzenden Damen an, mit sehr besorgtem Gesichtsausdruck, geht dann sehr ruhig und gefasst zu dem Aufnahmeleiter und sagt, unterbrich mal die Sendung, ist ganz wichtig. Der sagt, nee, kann ich nicht. Er sagt, doch, ich bin dein Chef. Ja, ich treffe hier eine Entscheidung. Ich sag dir nicht, warum, aber das machst du jetzt. Der sagt, na gut, wenn du willst. Unterbricht das. Ich würde sagen, er unterbricht es erst, dann geht Miller, setzt sich in Ruhe an den Tisch und fängt dann live dem Publikum zu erzählen, dass was ganz Schlimmes passiert ist, aber kommt nicht zum Punkt. Bis er dann unterbrochen wird. Und das ist so meine Kritik. Ich sage nicht, dass der Film da irgendwas sich ausmehrt oder irgendwie Sachen reinbringt, einfach nur um Zeit zu schinden. Aber es ist eine, Es ist eine aktive Entscheidung, wie diese Szene präsentiert wird.
Ja.
Und ich bin nicht so ganz auf den Trichter gekommen, warum das so gemacht wird. Weil die Szene an sich ist nicht schlecht. Und sie ist auch gut gespielt und auch klar, auch italienische Tanzkunst der frühen 80er, habe ich nicht mal was gegen. Und dann ist es eben, der Ansatz der Szene ist auch wirklich cool. Denn das hat er quasi mitten im Satz abgewürgt wird, weil eben hier Mel Ferrer,
ja,
General Murchison, den Senderchef zwingt,
ja,
da die Geheimhaltung zu wahren. Und da haben wir eine ziemlich coole Szene zwischen den beiden Hauptdarstellern, glaube ich, die einzige, die sie zusammen haben, in denen sie halt die beiden grundlegenden Ansätze des Films miteinander verbinden und sich konfrontieren. Mhm. Oh, das ist alles interessant, das ist eben auch durchaus spannend und es hat echt interessante Ansätze, aber diese Entscheidung der Präsentation ist seltsam.
Ja.
Aber das ist mein Punkt.
Ich bin jetzt ein bisschen sauer auf dich tatsächlich, weil ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht habe über die Szene, aber so wie du sie beschreibst und komplett richtig nacherzählst, vollkommen korrekt nacherzählst, ist sie natürlich mit Mängeln behaftet, möchte ich es mal formulieren. Du hast natürlich vollkommen recht. Das fällt auch in anderen späteren Szenen auf, indem man denkt, okay, jetzt aber ein bisschen hier, snap, 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 Dringlichkeit, ne? Also ein bisschen hier, Panik bricht aus, wir müssen jetzt hier mal aufs Tempo machen. Aber ja, wir haben ja in der Szene darauf tatsächlich dann auch Miller, der seine Frau sucht, weil, ne, zombifiziert von toxifizierten Menschen belagerte Stadt, muss jetzt mal eben meine Frau, die als Ärztin im Krankenhaus arbeitet, retten. Dann wird ihm gesagt, nee, sie können da jetzt nicht rein. Und er wartet. Und dann schnitzt du irgendwas anderem, 3 Minuten später, der steht immer noch im Gang rum und guckt ganz verwirrt auf die Ärzte. Und du hast recht, wenn ich mit deiner Brille, mit der du jetzt gerade auf diese Szene geblickt hast, auf diese Krankenhausszene gucke, muss ich mir auch wiederum sagen, ja stimmt, das ist alles schon so ein bisschen lethargisch, wie er da handelt. Könnte alles ein bisschen zackiger vorangehen. Trotzdem vermittelt mir die ganze Zeit natürlich der Film auch, hier, wir machen unglaublich Tempo, aber unser Protagonist macht kein Tempo. Und Richtig. Das stimmt schon. Und wenn man, ich glaube, sich einmal ein bisschen darauf fixiert, was ich offensichtlich bisher nie getan habe, dann fällt einem das schon auf, dass eigentlich, das hast du ja auch ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, Dean Miller ein sehr, sehr abgeklärt und stoisch anscheinend auf die Welt blickt und nichts wirklich ihn mehr schockieren kann und so in Panik verfallen lassen kann, bis eben auf den allerletzten Moment, in dem seine, Achtung, großer Spoiler, seine Frau dann vermeintlich zu Tode stürzt. Ja. Bis dahin ist er so die ganze Zeit, ja komm, hier, das klappt schon irgendwie. Warte mal hier, ich gehe mal vor. Nee, nicht so gut. Komm, lass es wieder gehen.
Ich möchte mal eine Lanze brechen für die Figur, die er spielt.
Ja.
Und wie sie gespielt wird und wie sie auch präsentiert wird. Ich musste nämlich ein oder zweimal an H.G. Wells' War of the Worlds denken. Mhm. Und da ist ja der Hauptcharakter, der Erzähler, ist ja auch Journalist. Und er erzählt die Geschehnisse um den Angriff der Marsianer. Mhm. Und auch er ist verhältnismäßig abgeklärt. Und deswegen greift nicht in das Geschehen so direkt ein und dann erzählt halt eigentlich nur, was die anderen machen. Nur ist es aber natürlich so, dass zwischen War of the Worlds und Großangriff der Zombies etwa 100 Jahre dazwischen liegen. Und das eine ist ein Roman und das andere ist halt ein Film, der 90 Minuten hat. Ich glaube, die Ansätze sind sehr, sehr anders und der Roman scheint das eben auch, sagen wir mal, aus der Rückblende eben zu erzählen.
Ja.
Ist auch ein etwas anderer Ansatz. Also sagen wir, hätten wir einen hetzenden Miller, aber ein abgeklärtes Voice-Over, dann könnte ich es auch noch ein bisschen eher nachvollziehen, glaube ich. Hm. Aber ich glaube tatsächlich, dass Miller in der Tradition von solchen Figuren steht.
Hm.
Ne, weil er selber eben, sagen wir mal, wirklich auch bis zum Schluss sehr, sehr wenig wirklich aktiv wird. Also
ja.
er versucht natürlich irgendwo hinzukommen, genauso wie eben der Journalist aus dem Buch. Er versucht, seine Frau zu finden, wie der Journalist aus dem Buch. Und er versucht, von A nach B zu kommen, während das Chaos um ihn halt ausbricht. Aber die wirklich aktiven Figuren sind eben Major Warren, General Murchison, naja, weniger, aber zumindest ist er der Entscheider. Mhm. Und den würde ich ihm tatsächlich eher im gleichen Kontext sehen wie halt hier Idris Elba. Idris? Ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Also für der General aus, ja, genau. Also der General aus 28 Weeks Later, zu dem wir ja gleich kommen. Ist aber okay, ist kein Ding, aber tatsächlich, sagen wir mal, die Tochter von Murchison. Mhm. Ja. Und ihr Freund. hier Sheila, die Frau von Major Warren. Ja. Und in gewisser Weise eben auch Anna Miller sind Figuren, die aktiver sind, alles in allem, als Miller selbst. Na, und von daher deswegen diese kleine Lanze gebrochenerweise. Ja, ich glaube, Miller befindet sich in guter kulturhistorischer Gesellschaft. Ja, es ist trotzdem, deswegen rede ich immer aber auch von einer aktiven Entscheidung.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Ich möchte sie gar nicht bemängeln. Mhm. Ich möchte nur sagen, dass ich sie etwas seltsam finde, halt einfach.
Ich finde das auch vollkommen legitim, deswegen der Kritikpunkt. Aber du hast ja vollkommen recht, deswegen danke nochmal für die Ergänzung. Das ist eben eine bewusst getroffene Regieentscheidung und Schauspielentscheidung, die Figur so anzulegen, die von Miller und eben von Hugo Stieglitz auch sie so zu spielen. Das scheint nicht einfach dem Zufall geschuldet zu sein, wie wir es oft haben in stümperhafter inszenierten Film haben, wo man eben denkt, oh, okay, gab es da keine Regieanweisung? Hatten die irgendwie, haben die niemals über ihre Rolle nachgedacht, bevor irgendjemand gesagt hat, okay, Action? Also die scheinen sich schon Gedanken darüber gemacht zu haben. Ich habe mich tatsächlich auch mehr Fragen gestellt in Bezug auf die Nebenfiguren. Ich weiß auch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich jemals diese Entscheidung werde fällen müssen, eben diesen Nebenfiguren zum einen so viel Platz einzuräumen im Film, auch wenn sie letztendlich dann doch nur das Zeitliche segnen und auch die alle miteinander verwandt, verschwägert, sonst wie sein zu lassen. Also dass dann eben, wir haben in der Mitte des Films plötzlich sowas haben wie jemanden haben wie Jessica, die Tochter von General Murchison, die dann am Pool liegt und dann lernen wir noch ihren Freund kennen und dann fahren die los und ich denke mir, also da kommt doch die Haushälterin dazu, genau.
Ja.
Das ist die von Miller, die Haushaltshilfe. Ja, ja, genau, der eine Soldat, mit dem haben sie auch noch einen Dialog, ja, wir machen das mal, ihr Vater sagt, sie sollen kommen, wir schleichen uns hinten raus, während das wird ja so. Also wir haben noch quasi so einen eigenen kleinen Film im Film mit Figuren, die wir bis dahin nie gesehen haben und das passiert eben häufiger auch noch mal. Also Major Warren, der für General Murchison arbeitet, der hat eben auch noch diese junge Frau, die, was auch so ein bisschen irritiert ist, weil Francisco Rabal ist, ich würde sagen, um die 60 und sie 30 höchstens.
Höchstens, ja.
Aber ich dachte auch erst, wer ist das? Oh, die Tochter. Ja. Ach nee, doch nicht, die steigen ja gerade aus dem Bett. Und die Frauen sehen sich eben auch alle relativ ähnlich in diesem Film, also alles so derselbe Typ, dass ich mir dachte, ist das jetzt die Frau von Hugo Stieglitz, also von Miller?
Ich war dann auch etwas erstaunt, als dann
die hat eine Affäre mit
Ja, aber als Sheilas Freundin dann auf einmal bei ihr auftaucht.
Ja.
Und ich dachte so, ist das jetzt die Tochter von Murchison? Oder wo kommt denn die jetzt auf einmal her? Es ist wirklich, ja.
Ja, ich hatte die Frau von Francisco Rabal, also die junge Sheila, verwechselt mit, genau, Mrs. Miller, mit Dr. Miller, Anna. Und dachte, das kann doch nicht sein, wenn du Hugo Stieglitz zum Ehemann hast, dann.
Aber Anna ist doch blond.
Ja, ich habe nicht so genau drauf geachtet,
offensichtlich. Okay.
Ich habe gesehen, da fährt eine junge, schlanke Frau gerade weg.
Ah, okay.
Und jetzt fährt sie zu ihrer Affäre, nämlich Major Warren. Also, weil wir haben die Szene vor mit der Haushaltshilfe, die sagt, ihre Frau fährt gerade weg, es ist zu spät, dann sehen wir sie so die Einfahrt runterfahren, also die Straße. Und ich denke, sie fährt zu ihrem Schäferstündchen mit dem alten Major.
Ich verstehe. Eieiei. diese Vignetten mit den anderen Figuren, sie sind mir auch aufgefallen, weil ich immer, also weil ich jetzt gerade die Pool-Szene, die du gerade auch erwähnt hattest, mein erster Eindruck war, das stoppt den Film jetzt. Und dafür haben wir jetzt was anderes. Aber dann fand ich das eben auch alles durchaus ganz interessant und auch legitim. Ich finde das ja immer etwas dramatischer, einfach auch wenn wir Figuren verhältnismäßig genau kennenlernen und sie dann eben trotzdem ins Gras beißen. Und auch gerne auf so eine belanglose Art und Weise, weil gerade eben hier Jessica und ihr Freund, dessen Name ich vergessen habe, Bob, der ist Bob, glaube ich.
Die heißen immer Bob, solche Typen.
Natürlich. Der dann eben betont, dass er Pazifist ist, während eben sie die Tochter eines Generals ist, was dann aber auch dazu führt, dass sie eben diese vermeintlich dumme Entscheidungen treffen, ihm abzuhauen.
Ich glaube, das ist ihr Bruder, fällt mir gerade auf. In den Credits steht hier Bob Murchison, der hat denselben Nachnamen wie sie. Entweder ist ihr Mann, was sehr progressiv wäre, dass er ihren Nachnamen angenommen hat, oder es ist ihr Bruder.
Sagt sie nicht, wir sind seit 3 Monaten verheiratet und jetzt.
Tatsächlich, ja. Dann hat er ihren Namen angenommen.
Doch. Ah, also sehr progressiv
gut für
85.
Ihn. Ja, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Ja, anders wird es ein bisschen. Naja, egal. So, jedenfalls.
Der Vater hat den Namen seines Schwiegersohnes angenommen.
Auch sehr schön. Das wäre deutlich zu progressiv für einen General, glaube ich. Aber auf jeden Fall, sie treffen ja diese dusselige Entscheidung eigentlich. Und letztendlich stellt sich raus, ist es eine grundlegend bessere Entscheidung. Mhm. Weil sie eben zumindest nicht bei dem Anwesen umgebracht werden, sondern erst später auf dem Campingplatz, ja, wo sie alleine stehen. Mhm. Was ehrlicherweise auch ein bisschen dümmlich ist. Ne? Irgendwie, sonst ist die Gegend hier voll mit Campern. Der einzige Wagen auf weiter Flur.
Ich mochte die Banalität dieser Szene einfach sehr gerne. Weil, ja, also ich erinnere mich noch daran, als ich den Film zum ersten Mal sah, war ich echt erstaunt. Weil man gibt sich ja schon vor, relativ viel Mühe, die Figur relativ sauber einzuführen. Also ja, dieses Pärchen. Und dann werden die beide auf denkbar schnellste und krudeste Art und Weise umgebracht, auch ohne große irgendwie Dramatik, sondern einfach nur, ach, guck mal, da sind die, tot.
Ja, es ist aber ich fand das trotzdem cool, dass sie eben nicht einfach irgendwie überrannt werden, sondern dass es ihre Freunde sind, auf die sie warten. Perfide geradezu. Aber es zeigt eben auch, dass diese verstrahlten, kontaminierten sind eben nicht nur fähig zu Aggression und Wut und Mord und Totschlag oder eben, was ich, eine Maschinenpistole zu bedienen, sondern sind eben offenkundig auch fähig, näher Autos zu fahren und Pläne zu schmieden. Die wissen ganz genau, wo sie hin müssen, um eben genau die beiden umzubringen. Auch so ein, also, wie gesagt, nochmal, fand ich, hat mich auf jeden Fall arg versöhnt mit der Belanglosigkeit der ganzen Szene und der, wie sage ich das, dem Frust zu sehen, dass diese beiden Figuren ausführlich eingeführt werden, diese spannende Flucht haben, nur um dann bei ihrem nächsten Auftauchen abzutreten.
Ja.
Also, aber der Film macht häufig dann eben auch so eine Dinge.
Tatsächlich, ja.
Wie diese gerade erwähnte Freundin von Sheila, deren Name ich nicht mehr im Kopf habe.
Cindy heißt sie, irgendjemand im Cast. Ich nehme an, es ist Cindy.
Möglich. Die eben auch nur auftaucht, damit sie eben umgebracht werden kann. Aber es funktioniert. Deswegen nochmal, er hat eben kein Padding, keine wie sagt man das auf Deutsch?
Füllszenen, Füllmomente?
Genau, er hat eben keine Füllmomente, nur um die Laufzeit zu verlängern.
Nein.
Er hat durchaus eine Intention mit allem, was er da so zeigt.
Erinnert mich tatsächlich an eine Sichtung eines Jess Franco-Films, den ich diese Woche geguckt habe und dazu auch den Audiokommentar, den analytischen gehört habe von Tim Lucas, dem ehemaligen Herausgeber von Video Watchdog, und er hat wirklich auch jede Szene brachial kommentiert in seinem Audiokommentar mit. Und hier sieht man wieder, wie eine Figur den kompletten Flur hinuntergeht und Jess Franco bzw. sein Editor schneidet einfach nicht weg, weil so kommt man auf 90 Minuten. Und wenn man einmal anfängt drauf zu achten, ist es wirklich unerträglich, einfach so diesen Film zu gucken, aber Lorna heißt er.
Ah ja. Aber Großangriff der Zombies entfernt sich zumindest von diesem Ansatz den letzten 20 Minuten.
Ja.
Mindestens, spätestens.
Ja.
Weil da geht es dann wirklich richtig zur Sache. Ne? Und dann wird durchs Krankenhaus gerannt. Dann werden, oder vielmehr zumindest auf dem Vorhof des Krankenhauses, dem Park, Krankenhauspark, was auch immer, da wird gemeuchelt ohne Ende. Da fliegen Köpfe weg, also Hinterköpfe und was nicht alles. Und
ja, es ist ganz tragisch hier. Major Warren muss seiner eigenen Frau oder Freundin, Partnerin, wie auch immer, die Perücke wegschießen. Das ist
Ja. Unangenehme Sachen. Tatsächlich ist er über weite Stellen gar nicht so blutig, wie angenommen er ist. Er ist recht explizit. Gerade was so Kehlen aufschneiden angeht.
Ja.
Aber es sind relativ simple Tricks. Naja, da hat einer eben an das Plastikmesser eben ein bisschen Blut geschmiert und dann eben wird das halt über die Kehle gezogen. Aber ich glaube, die Idee dahinter überwiegt. Genauso auch wie wenn eben das Messer in einem bestimmten Winkel halt irgendwie in die Brust gestoßen wird, sodass man halt die Spitze nicht mehr so richtig sieht. Aber ist auch sowieso wenn jemand verprügelt wird von so einem Zombie, das sieht so aus und es hört sich auch so an wie bei Bud Spencer und Terence Hill.
Ja.
Aber nochmal, das sind alles keine Negativpunkte, die ich da versuche zu nennen. Es sind einfach Dinge, die mir aufgefallen sind. Und deswegen sage ich nochmal, es ist alles schön choreografiert, es ist gut gemacht mit den Mitteln, die sie haben. Da sind Ideen hinter, die mir durchaus gefallen haben. Langweilig ist es auch überhaupt gar nicht.
Ja.
Entscheidungen, die getroffen wurden, die ich nicht nachvollziehen kann, von mir aus sei es dahingestellt. Der Rest ist ganz cool. Ich hatte mich am Anfang, oder nein, nicht am Anfang, sondern ich bin jetzt eigentlich schon fast am Ende des Films angelangt in meiner Beobachtung. Von daher spoilere ich jetzt ganz, ganz furchtbar. Als ich des Endes gewahr wurde, so vielleicht gesagt, habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich mag dieses, es war alles nur ein Traum, nur mal überhaupt nicht. Ich finde die ganz schlimm und dumm und langweilig, blöd.
Wir mussten einmal alle Dallas durchleiden.
Ja, das, ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das so ein Trauma, ja. Ja, so bei mir, das hat sich der Film auch, also, das hat der Film nicht verdient, so mit sich selber umzugehen. Aber dann die Chuzpe zu haben, wirklich einfach eins zu eins die gleichen Szenen zu benutzen wie am Anfang des Films, dachte ich mir, okay, das ist ja schon fast, das ist ja schon fast postmodern sowas. Das ist ja also unglaublich, dachte ich so bei mir, das muss man sich mal trauen. Erstaunlich,
ja. Meine Wahrnehmung ist genau die gleiche. Ich finde es auch unglaublich billig, aber es ist auch unglaublich effektiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass der Film ein Film solch massiver Oberflächenreize ist, trifft mich dann das Ende doch relativ stark. Also erwarte ich immer nie bei dieser Art von Film, dass ich doch am Ende da sitze und denke, uff, das war jetzt, ist jetzt doch gar nicht so angenehm. Also
ja, das ist schon fast Lynch-esque oder sowas. Ja. Also ganz, ganz, ganz unglaublich. Das Einzige, was sich halt ändert, ist so ein bisschen der Gesichtsausdruck von Hugo Stieglitz. Also wirklich, das ist, ich war hinten raus erstaunlicherweise begeisterter, als ich dachte.
Ja, ja. Also ich bin von dem ganzen Film relativ stark begeistert. Ich würde ihn jetzt auch niemals auf den Podest stellen, um das irgendwie mal so abschließend, um das jetzt mal so zusammenzufassen und sagen, mega Meisterwerk, unantastbar und dergleichen. Nee, aber es sind unglaublich kurzweilige 90 Minuten. Er hat dramaturgische Schwächen. Man kann auch, glaube ich, vieles einfach wegreden durch eben diese, es war alles nur ein Traum, Blickwinkel auf die Ereignisse und sagen, ja gut, deswegen war eben Hugo Stieglitz vielleicht so lethargisch, weil er war ja quasi schlafend. Die ganze Zeit. Und jetzt ist er wach. Aber du hast ja recht, er ist in den letzten 3 Minuten auch eben nicht wahnsinnig mehr wach. Er wirkt genauso neben sich stehend wie zu Beginn.
Gut, ich meine, ich erinnere mich auch nicht immer an meine Träume, aber dass er halt so ein bisschen die Stirn runzelt, obwohl es halt alles völlig identisch ist. Er so ein Loop irgendwie gefangen ist. Naja. Was ich noch erwähnen wollte, also zwei Dinge sind mir noch durch den Kopf gegangen. Erstens, ich finde, die wohnen alle sehr außergewöhnlich. Also sowohl das Journalisten-Ärztin-Pärchen als auch der General und sein Major haben alle irgendwelche Villen. Fand ich schon erstaunlich. Wollte ich mal erwähnt haben. Das andere, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, warum eigentlich das alles gegen Ende in diesem Vergnügungspark spielt. Das Setting oder Set-Design, die Auswahl des Sets ist mir nicht ganz bewusst geworden.
Ich glaube, das ist kein Set, das ist schon on location.
Ja, aber ich will sagen, warum Set Piece?
Ja.
Set Piece. So, okay. Warum ausgerechnet hier, außer dass es vielleicht verfügbar war?
Ja, genau.
Dass die gerade, keine Ahnung, Winterpause hatten oder so und deswegen war es frei. Keine Ahnung, aber recht effektiv alles in allem. Also dadurch kriegt das Ganze auch nochmal so eine merkwürdige Ebene, wenn da die Fahrgeschäfte stillstehen und welche Soldaten raushängen, abgemucksterweise. Und wenn sie dann eben die Wartungstreppe vom Rollercoaster hochklettern, auch nicht schlecht. Also, sagen wir, vielleicht hätten sie eine etwas hübschere Puppe vom Hubschrauber werfen können. Aber auch das funktioniert. In der Idee funktioniert es vor allem sehr, sehr gut. Und auch da wieder sehr hübsche Bilder, die sie finden. Da ist dann auch eine Menge Action, Dramatik und Spannung und getriebene Handlungen hinter.
Ja.
Auch wieder sehr ähnlich, wieder ein interessanter Zusammenhang zu 28 Weeks Later mit dem Hubschrauber. Echt interessant, wie wir das miteinander verknüpft haben, ohne es zu wissen, also zumindest auf meiner Seite. Kann sich sehen lassen. Ich hab am Wochenende gerade mal wieder versucht, ein Seil hochzuklettern und ich habe es genauso wenig geschafft wie früher in meiner Schulzeit. Von daher konnte ich es auch super nachvollziehen, dass Anna da dieses dämliche Seil nicht hochkommt, das auch noch an einem Hubschrauber hängt. Und ich fühlte mich sehr, sehr in ihrer Rolle, dann irgendwann runterzufallen. Dazu bei mir, das hätte auch mein plumper Arsch sein können. Also, ja.
Ich habe tatsächlich für solche Momente sehr viel mehr Verständnis, glaube ich, in etwas reiferem Alter dieser Tage, als ich es noch vor 10, 20 Jahren gehabt hätte, ja. Auf jeden Fall. Ich habe sie da hängen sehen und ich wusste ja, was kommt, aber diesmal eben in Erwartung dessen, was da kommt, dachte ich mir, ja, das ist ging mir nicht anders. Also ich würde auch an so einem Seil ungefähr 10, 20 Sekunden hängen, bevor ich runterstürzen würde. Mhm. Aber ich hätte es auch damals zur Schulzeit nicht geschafft. Ja. Ja. Ich glaube, deswegen reagiere ich auch immer noch bis zum heutigen Tag so allergisch darauf, wenn Menschen Actionfilmen an Klippen hängen, an Seilen hängen, sonst wo dran hängen und sich einfach mühelos da mit einem Arm da hochziehen und denke, ja. Never, come on.
Also, ja, ich meine, ich könnte natürlich auch wieder mein altbekanntes Thema aufgreifen, dass Leute, die noch nie eine Knarre in der Hand hatten, auf einmal zu Kopfschüssen fähig sind. Ja. Aber das wissen wir ja von Miller nicht. Mhm. Vielleicht war der ja beim Militär in seiner Jugend oder was weiß ich, keine Ahnung.
Ich wollte abschließend nur noch mal betonen, weil wir es jetzt nicht so getan haben im Gespräch, weil wir da oft einfach auch auf andere Sachen gucken, wie Dramaturgie und Figurenentwicklung und dergleichen. Und ich finde das auch vollkommen legitim, deswegen hört ihr uns ja auch hoffentlich. Aber ich finde, allein den oberflächlichen Reiz hat der Film eben auch sehr, sehr viel zu bieten. Die Maskeneffekte sind nicht alle verkehrt. Es gibt zum Beispiel diesen einen Kopfschuss-Zombie mit der Glatze. Der ist schon sehr Romero, ja. Savini-like, also der sieht schon relativ gut aus. Ich finde, und du hast ja bereits diese ganze Sequenz von Ereignissen im Krankenhaus erwähnt, also da folgt einfach für mich ein cooler Moment auf den nächsten. Also vom Toxi hier, der Krankenschwester hinterher rennt, weil er sich kurzzeitig da Flash verliebt hat und denkt, die kriege ich und sie dort verfolgt bis zu ihrem bitteren Ende, oder dem Chirurgen, der das Skalpell in den Zombie wirft, in den toxischen Verstrahlten.
Da hab ich gefeiert. Der war auch mal im Zirkus.
Auch die Leute, die aus dem Aufzug gerettet werden, welche Ironie von ihren zukünftigen Mördern, fand ich auch sehr, sehr schön. So, wir sind frei. Oh nein.
Ja, absolut richtig.
Also das sind schon wirklich sehr, 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 sehr hübsche Momente. Und da kann alles, was danach kommt, irgendwie zwangsläufig nur so ein bisschen antiklimaktisch sein, weil einfach diese Krankenhaussequenz so toll ist.
Ich danke dir, dass du diese Sachen auch nochmal erwähnt hast, weil an diesen Sachen hatte ich Spaß. Ich meine, ich glaube, manchmal vergesse ich bei solchen Filmen, sagen wir mal, auf Grund noch solche Sachen einzugehen, weil ich so in der Argumentation der anderen Dinge, die mir durch den Kopf gehen, gefangen bin. Aber du hast natürlich völlig recht. Den Aufzug fand ich halt ganz, ganz faszinierend, ganz toll. Konnte ich auch super nachvollziehen. Einfach schöne Ideen. Ja, dieser messerwerfende Zirkusarzt quasi. Ich fand das auch ganz, ganz toll. Auch der eine Zombie, der irgendwie die Axt abbekommt, die sie rausrupft und dann mit der Axt weiterrennt. Schöne Sachen. Also, der hat Ideen. Der hat im Rahmen seiner Möglichkeiten auch wirklich hübsche Effekte und alles. Also doch, der hat mir gefallen. Er hat mir irgendwie hat er mir doch durchaus gefallen, bei all den anderen Sachen, die mir so aufgefallen sind, die mir irgendwie auf der Seele lagen, wie ich irgendwie erwähnt haben wollte. Aber ja, doch, irgendwie, der kann schon was. Muss man ganz ehrlich sagen.
Wer mehr Dinge sehen möchte, die was können, der geht auf alinafox.de, würde ich sagen, und unterstützt dich bei deiner Kunst, ne? Bei deinem Schaffen. Wie denn?
Das würde mich sehr freuen. Zombies gibt es bei mir nicht, aber den ein oder anderen Untoten oder Geist oder merkwürdige andere überdimensionale Wesen und sowas kommen schon ab und an mal vor. Daneben natürlich eine ganze Menge, sagen wir mal, eher so Mission Impossible Spannung oder Indiana Jones Mystery und sowas. Also Abenteuer. Ich glaube, Abenteuer ist so eine große Überschrift, die ich über meine Comics gerne stelle. Und das kann man sich natürlich auf alinafox.de, wie du schon ganz richtig sagtest, mal angucken. Und man kann, wenn es einem gefällt, was man da sieht, die Sachen dann eben auch bestellen im Shop. Der Bauchladen ist geöffnet und ich freue mich immer sehr, wenn man mich unterstützt. Und ich zeichne gern was dazu und mal meinen Namen drauf. Das wollte ich mal wieder gesagt haben an dieser Stelle.
Und ich wiederhole mich ebenfalls gerne, nämlich, dass man uns unter patreon.com/banuskino unterstützen kann. Eben nicht nur dieses Kernformat, sondern auch die ganzen Schwester- und Töchterformate, die an diesem Format hängen. Zudem bekommt man für relativ kleines Geld jede Banuskino-Folge eine Woche vorab, Zugriff auf unseren Discord-Server und für 2 Euro mehr im Monat auch noch das gesamte Archiv zum Durchhören der ersten, glaube ich, knapp 4 Jahre und jeden Monat eine Bonusfolge, so auch nächste Woche, die wir dann am Ende dieser Episode anteasern. Und vielen Dank. patreon.com/banuskino. Der Link auch in den Shownotes, für kleines Geld jederzeit kündbar. Jetzt fällt mir überhaupt keine gute Überleitung ein zu 28 Weeks Later, außer eben die Bezugnahme auf letzte Woche.
Ja.
Ne? Von wegen, lass uns mal über den Film sprechen. Und dann hatten wir doch sehr, sehr viel, ich möchte nicht sagen überraschend viel Spaß, weil wir beide cutten ja 28 Days Later. Aber es ist ja die eine Sache, sowas zu sehen mit irgendwie Anfang der Nullerjahre im Kino oder auf DVD und dann einfach 20 Jahre später nochmal zu einem Film zurückzukehren und dann festzustellen, hey, der ist immer noch gut oder vielleicht sogar besser als damals.
Ja, ja.
Weil
ja,
meistens ist es ja, also wir haben ja sehr, sehr oft ernüchternde Seherlebnisse, bei denen wir denken, als Kind mochte ich den ganz gerne.
Ja, ja.
Oder im Studium war das der heißeste Scheiß, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Und so dann geschehen mit 28 Days Later und deswegen eben jetzt 28 Weeks Later, den, zuerst mal die Frage vorweg, hattest du ihn jetzt gesehen?
Nein, ja, okay. Nein, ich hatte ihn nicht
gesehen. Weil ich habe einiges wiedererkannt und dann doch festgestellt, ich kenne den, aber nicht mehr gut genug.
Ich dachte, ich könnte mich an Robert Carlyle erinnern. Vielleicht habe ich sogar auch irgendwann mal die Anfangssequenz irgendwann mal gesehen oder so. Weiß ich nicht mehr so ganz genau. Vielleicht einfach nur in der Berichterstattung. Hm. Nein, ich habe den Film so noch nie gesehen. Und jetzt quasi zum ersten Mal. Und ich hatte ja letzte Woche gesagt, den 28 Days Later fand ich damals sehr gut. Hatte ihn aber auch wirklich nur dieses eine Mal gesehen und konnte mich halt größtenteils eher, sagen wir mal, so an die letzte Hälfte erinnern. 28 Weeks Later, ich kann nicht drum rumreden, der hat mir nicht gefallen.
Ah, oh, okay.
Hat mir nicht gefallen, wirklich nicht. Es ist, vielleicht kannst du mich irgendwie umstimmen, ich weiß es noch nicht so genau, aber
nein.
Ich hab wirklich so, meine grundlegende Einschätzung zu dem Film ist, ich mag Robert Carlyle, ich mag Jeremy Renner, ich mag Harold Perrineau schon seitdem ich das erste Mal ihn gesehen habe in Smoke. Mhm. Ich mag Idris Elba. Ich mochte 28 Days Later. Aber ich kann hiermit nichts anfangen. Und zwar, ich glaube, es liegt ganz stark daran, dass er alles macht, was 28 Days Later nicht macht. Mhm. Wofür ich aber den ersten der Reihe so schätze.
Ja, ja.
Und ich finde die Fortsetzung, also ich finde Weeks halt ehrlicherweise, ich weiß nicht, abgedroschen.
Vielleicht gar nicht schlecht, dass du das jetzt gleich zu Beginn so formulierst, weil das ist auch das für mich bestimmende Gefühl beim Betrachten des Films. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er mir so schlecht gefallen hat, wie dir offenbar oder gar nicht gefallen hat. Ich mag ihn tatsächlich ganz gerne. Vielleicht nicht gerne genug, um dich jetzt davon zu überzeugen, dass es wirklich ein herausragender Film ist, das mit Sicherheit nicht. Aber dieses Gefühl, was du gerade formuliert hast, nämlich das ist im Grunde das, was ich mir von 28 Days Later erwartet hatte und 28 Days Later dann eben nicht macht, sondern quasi auch unsere Erwartungshaltung untergräbt, das macht eben dieser Film auch. Es ist mehr ein geradliniger Horrorfilm mit so ein paar topical Anstrichen, also zeitgeistigen Ideen, die er da reinstreut und natürlich klar auch die Rolle des Militärs und der Regierung hier auch nochmal ankreidet. Es ist natürlich einfach auch nochmal durch diesen interkontinentalen Brückenschlag zwischen Großbritannien und der USA. Die USA, die als Militärmacht quasi Großbritannien unter Kontrolle hat und dann quasi für die Neubesiedlung sorgt, hat er natürlich auch nochmal so ein Geschmäckle, sage ich jetzt wertvoll, ja, wo ja, das Wort Geschmäckle schon auf jeden Fall eine Wertung hat, aber egal. Das ist auf jeden Fall da, aber zu 90% ist er einfach Action, Horror, genau wie ich es mir so oder so ähnlich erwarte. Von einem Film, der eben ein Sequel ist zu einem anderen Zombie-Film. Hätte ich 28 Days Later nie gesehen. So, das ist jetzt ein Satz mit sehr, sehr vielen Konjunktiven und wenn, falls doch, aber egal. Kurz zu Cast and Crew. Einige hast du bereits genannt. Imogen Poots spielt die nominelle Hauptrolle. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, damals war sie doch gar kein großer Star. Heute ist sie ein mittelgroßer Star. Whatever. Mhm. Ihr Bruder wird gespielt von Macintosh Muggleton. Ansonsten Jeremy Renner, damals noch relativ unbekannt, hier in einer größeren Nebenrolle. 3 oder 2 Jahre vor seinem Durchbruch in, der Catherine Bigelow-Film.
Hurt Locker?
Doch, The Hurt Locker, genau. Nee. Worin er fantastisch ist. Ich mag Jeremy Renner tatsächlich gerne. Ich habe immer so ein bisschen mit Jeremy Renner sympathisiert, weil er tatsächlich ein Schauspieler ist, der sehr, sehr viel, glaube ich, sich durch kleine Rollen und undankbare Rollen gefressen hat, bis er so seinen Stardurchbruch relativ spät im Leben hatte, also mit irgendwie 40 plus. Und natürlich jetzt hat er noch mehr Sympathien, seit er diesen furchtbaren Schneetruck-Unfall hatte letztes Jahr und wahrscheinlich auch so schnell nicht mal auf die Beine kommt mit irgendwie 50 gebrochenen Knochen.
Ja, also für mich hat Jeremy Renner auf jeden Fall auch ganz, ganz stark gewonnen, weil er, glaube ich, einer der nachvollziehbarsten Leute ist in den Marvel-Filmen.
Ach so, ja.
Ja, ja, nur. Und Mission Impossible.
Ja.
Also er war einer der besten Sachen in den beiden Filmen, in denen er vorkam. Also,
stimmt, er war ja im 4. und 5.
Richtig, genau. Und dann wurde er vermutlich zu groß wie Tom Cruise, ja.
Ja, tatsächlich. Und er ist eben, weil du sagtest, nachvollziehbar, auch sehr richtig, er hat eben kein typisches Movie-Star-Gesicht und keine Statur. Und ich finde das immer sehr, sehr sympathisch. Auch hier, ich benutze es zum zweiten Mal heute Abend, aber sehr gerne und aus Überzeugung, relatable. Also es ist jemand, den ich angucke und mir denke, ja, okay, das ist eben normaler Typ.
Ja.
Also Robert Carlyle, Rose Byrne, damals schon ein ziemlich großer Star, heute noch viel größer, aber damals eben vor allem für Damages bekannt, diese auch ganz coole Effektserie. Und Idris Elba hatte damals schon The Wire gemacht.
Ich habe gerade nachgeguckt, er ist Idris.
Idris, okay. Idris Elba, damals natürlich auch schon eine Fernsehberühmtheit durch The Wire. Und Harry Paranoid, der ist, glaube ich, die allergrößte Fernsehberühmtheit durch Oz und Lost und ich weiß nicht, in welcher Fernsehserie er nicht mitgespielt hat. Was hattest du eben noch gesagt?
Na, als Teenager, junger Mann, habe ich ihn gesehen in Smoke.
Tatsächlich? Ja.
Genau, ich spielt den Sohn von Forrest Whitaker. Mhm. Und natürlich war er Mercutius in Baz Luhrmanns Romeo und Julia.
Ich glaube, er hat immer so ein bisschen unter seinem Alter gespielt. Der ist jetzt über 60 schon. Der ist Jahrgang 63, da muss der Romeo und Julia war halt schon 33, okay.
Genau, aber krass. Auf jeden Fall, ich sehe ihn wahnsinnig gerne und auch er ist, ich meine, so irrsinnig viel zu tun hat er hier nicht, aber was er tut, macht er super. Mhm. Sowieso, die beiden versöhnen mich eben, glaube ich, mit dieser ganzen Militärhandlung. Ich habe so den Eindruck, was mich gleich, also der Film beginnt noch gar nicht so richtig und was mich halt super stört, ist diese abgehackten Videoaufnahmen, wo irgendwie, keine Ahnung, so verschiedene Frames irgendwie fallen gelassen werden oder wie man es auch mal nennen möchte. Mhm. Keine Ahnung, war super, super angesagt. Stallone hat auch gerne so gedreht irgendwie. Wo dann eben, ja, wenn dann eben das Bild so grisselig ist und Figuren sehr im Close-Up rennen, aber es eben gleichzeitig irgendwie wirkt wie so eine halbe Zeitlupe und dann irgendwie jetzt, als würden halt Frames fehlen. Mhm. Ganz komisch. Also ich weiß nicht, ich mag diesen Stil halt überhaupt nicht. Ja,
das war ich glaube, nach Saving Private Ryan irgendwie 10 Jahre lang der heißeste Scheiß.
Ja, aber hat mich nicht geflasht.
In Saving Private Ryan funktioniert es übrigens wunderbar.
Das glaube ich sowieso. Also, aber auch sagen wir mal, diese ganze, nennen wir es mal der Prolog, da werde ich halt als Zuschauer in eine Szenerie geschmissen und in eine Figurenzeichnung, die sich der Vorgänger erarbeitet hat. Mhm. Na, ich hab mit dem Vorgänger 40, 50 Minuten verbracht, bis er mir eine solche Konstellation von Figuren bietet, wie Weeks mir auferlegt, nach 2 Minuten nachvollziehen zu müssen. Mhm. Und das ist schwierig und hat mich gleich schon, genauso wie eben dieser Look, sagen wir mal, nicht positiv eingestimmt. Und wie gesagt, nochmal, ich mag Robert Carlyle sehr, sehr gerne, aber ich habe so das Gefühl, er ist überfordert, das zu vermitteln. Also ich glaube, wenn man ihm tatsächlich so 30, 40 Minuten Zeit gegeben hätte, dann würde er tatsächlich an den Punkt kommen, aber jetzt so quasi aus dem Stand den liebevollen Vater und Ehemann von Alice zu spielen und sie zu beruhigen, dass ihre Kinder ja weit weg sind und alles wird gut und so. Und dann eben diese Gruppe da zusammenzuhalten, die ja gerade diese Dosensuppe ist. Ja, es ist schwierig. Also der Film verlangt zu viel von mir. Und das, obwohl ich den Vorgänger gerade vor einer Woche gesehen habe. Wenn ich mir vorstelle, 4 Jahre danach oder 5 Jahre sogar. Hart. Also schlechter Einstand. Ich finde den Ansatz gut, ihn eben im Prinzip eben so unheldenhaft wie irgend möglich im Verlauf zu zeigen. Aber ich habe das Gefühl, der Film steht sich mit seiner Rolle komplett im Weg und das bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende.
Mm-hmm. Kleines Trivia-Häppchen zwischendurch für die Menschen, die es interessiert, weil ich war gerade selber so ein bisschen verwundert, dachte, wie geht das denn? Harold Perrineau ist 2 Jahre jünger als Forrest Whitaker, dessen Sohn er spielt.
Krass.
Smoke. Ja.
Krass.
Ja, als er Rashid spielte in Smoke, war er 31, Forrest Whitaker war 33.
Krass, er soll 16 spielen oder so. Sehr heftig.
Ja, ich wunderte mich nämlich auch gerade, weil ich bekam das nicht zusammen. Ich habe nicht so eine wache Erinnerung an Smoke und dachte, aber warte mal, 2 Jahre später war er doch in Oz und da spielte er so einen abgefuckten Gefangenen, der da im Rollstuhl sitzt und quasi wie so ein griechischer Chor alles kommentiert. Sieht aber eben auch aus wie sein Alter. Also sieht auch aus wie jemand um die 30 und dachte, ja, war der in Smoke so jung? Aber ja, nee, der war in Smoke so alt, aber er spielt tatsächlich so jung.
Ja, heftig.
Ich verstehe alles, was du sagst. Also ich finde es ist vollkommen richtig. Es ist mein maßgeblicher Kritikpunkt an dem Film, dass er zu erwartbar ist, zu viel voraussetzt, dass er eben auch rangeht an den Stoff wie ein Sequel und Dinge auslässt, weil er weiß, dass er es kann. Ja. Aber ich glaube, er zumindest stellenweise nicht lassen sollte. Ich finde auch, die Figurenentwicklung ist wirklich zu dürftig, insofern, als dass ich nicht davor sitze und denke, ich habe wirklich emotional Anteil an dem, was die Figuren bewegt. Jetzt muss man ja mal sagen, vielleicht sollten wir dafür mal kurz die Inhaltsangabe vorlesen, obwohl ich nicht weiß, ob das in der Inhaltsangabe vorkommt. Jet Li schreibt hier bei der UFDB, also nicht der Jet Li, nee, der, nicht Leili heißt der, Entschuldigung. Gut, ein halbes Jahr ist seit dem Jet Li, ja, wäre auch nett gewesen. Gut ein halbes Jahr seit dem Ausbruch der Seuche vergangen und der Rage-Virus scheint besiegt. Die NATO versucht mit Eliteeinheiten eine neue Ordnung in Großbritannien herzustellen. London wird im Stadtkern mit Zivilisten neu besiedelt und alles scheint in geregelte Bahn zu laufen, bis am Stadtrand eine stark verwahrloste Frau aufgefunden wird. Aha, ist schon alles richtig, vernachlässigt natürlich komplett das Schicksal unserer Protagonisten. Wir heißen, der Film beginnt damit, dass Robert Carlyle eben mutmaßlich seine Frau dem sicheren Tod überlässt und flieht aus diesem Landhaus, das von Zombies belagert wird oder von vom Rage-Virus infizierten Persönlichkeiten, ehemaligen Menschen.
Absolut, ja, absolut. Und
die taucht dann wieder auf. Das muss sie ja.
Aber um das kurz einzuschieben, ich finde das natürlich schon einen starken Ansatz, ne, sich so die Frage zu stellen, weil sie werden eben eingeführt als Ehepaar, als liebendes Ehepaar, die sich um sich kümmern und im schwierigen Ausbruch der Seuche offenkundig zusammenhalten und überleben, während ihre Kinder wie so ein Austauschsemester irgendwie haben in Amerika oder so und sich Sorgen machen und dann letztendlich, aber wenn es ums Eingemachte geht, ist Don, also von Robert Carlyle gespielt, lässt er seine Frau im Stich.
Ja.
Und das konfrontiert mich als Zuschauer natürlich mit der Frage, wäre ich nicht auch so vielleicht? Mhm. Wer weiß, keine Ahnung.
Hast du höhere Gewalt gesehen von Ruben Östlund, im Film, wo sie zusammen im Skiurlaub sitzen, da kommt eine Lawine runter, sie sitzen auf so einer Terrasse im Hotel und die Lawine kommt und er, der Familienvater, rennt weg und lässt seine Familie da sitzen. Einfach so dem Gedanken, ich rette mich jetzt einfach mal. Ja. Und dann 3 Minuten später kommt seine Familie eben in die Lobby rein und sagt, das war gar nicht so schlimm mit der Lawine, wir leben alle noch. Und er muss halt den Rest des Films damit leben, dass er einfach weggerannt ist.
Auch schön, ja.
Ja, das ist sehr hübsch. Egal.
Krass.
Ja, Hat mich sehr daran erinnert, Entschuldigung.
Ja, total. Wie gesagt, ich finde den Ansatz nicht schlecht, aber er ist halt so schlecht nachvollziehbar, weil wir kennen die Figuren nicht etabliert genug, diese ganze Sache. Aber es ist der Dreh- und Angelpunkt der Figur von Don, bis es halt irgendwann dann nicht mehr der Fall ist. Und ja, damit macht der Film eben gleich am Anfang etwas, was ich irgendwie für sehr schwierig halte. Wäre das nach 20 Minuten gekommen, zum Beispiel, hätte ich nicht so ein Problem damit. Aber so.
Ich bin zwiegespalten tatsächlich, weil zum einen, ich finde es tatsächlich zu erwartbar, ich bin nicht emotional investiert. Es ist tatsächlich Tschechows vermeintlich tote Ehefrau, von der wir wissen, die kommt auf jeden Fall wieder. Das ist ja, ich meine, das ist tatsächlich die Art von Szene, wenn man mehr als einen Horror- oder Spannungsfilm gesehen hat, die guckt man sich an und denkt sich, warum ist die Szene da? Wenn nicht dafür, dass die Frau eben wiederkommt, früher oder später. Und sie kommt relativ bald eben wieder. Und das finde ich nicht gut. Und gerade so als für uns geübte Genre-Kino-Gucker und vermutlich für 90% der Menschen, die uns zuhören, ist es wahrscheinlich erstmal so ein Moment.
Ja.
Gut finde ich wiederum daran, das, wofür es sorgt, nämlich ungefähr nach einer guten halben Stunde des Films, dass eben die Figur von Don, also Robert Carlyle, relativ unzeremoniell aus dem Film rausinfiziert wird und dann eben ja, ihr Dasein fristet als vom Rage Virus infizierter Mensch oder das, was von ihm noch übrig ist. Und eben die Frau daran stirbt. Weil das ist wiederum ist so eine überraschende Handlungswendung, die mag ich ja ganz gerne, wenn der vermeintlich Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin eines Films einfach mal so nach einer halben Stunde komplett unvermittelt und überraschend aus der Handlung rausgenommen wird.
Klar, das ist das Psycho-Ding halt.
Und das ist schon, ja, das ist schon effektiv, muss ich sagen. Also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe damals, dachte ich mir schon so, oh, ich dachte, wir gucken hier einen Robert Carlyle-Film. Offensichtlich nicht.
Ja.
Und das hat schon funktioniert, aber der Weg dahin ist, ich wollte nicht mal sagen steinig, weil dafür geht es dann doch zu schnell, aber er ist unterwältigend einfach.
Ich meine, klar, auch das wäre natürlich interessant, wenn man das halt irgendwie unterlaufen würde und sie eben nicht wieder käme.
Ja, das wäre zu sehr zu irritierend, da wird man den ganzen Film da sitzen und denken, kommt die jetzt endlich? Oh, Abspann.
Es ist aber eben auch so, dass sie eben basierend darauf dann diese halbgare Geschichte mit einer möglichen Heilung für den Virus auf genetischer Basis irgendwie reinbringen, was dann ja letztendlich der Dreh- und Angelpunkt ist, warum eben diese beiden nervigen Kinder gerettet werden müssen. Und das ist gleich ehrlicherweise mein nächster Problemansatz. Nachdem wir eben den Prolog haben, mit dem ich schon nicht so hundertprozentig zufrieden bin, gibt's halt diesen verhältnismäßig uneleganten Sprung. Also, ich meine, der Film quasi durch Texttafeln behauptet er jetzt, dass wir in dem Prolog quasi parallel sind zum ersten Film.
Ja.
Und
das darf er ja auch.
Naja, ja schon, irgendwie, aber sagen wir mal, ich glaube, da gäbe es auch andere Möglichkeiten. Also beispielsweise, wie wenn sie eben, keine Ahnung, Christopher Ecclestons Nachricht irgendwie vielleicht im Radio hören würden oder sowas in der Richtung, weißt du? So.
Aber der erste Film hat ja nie dafür argumentiert, dass alle Menschen ausgelöscht wurden.
Naja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr viel stärkerer Punkt zu sehen, wie Cillian Murphy eben alleine durch London läuft, als eben anzufangen mit 5 Leuten in einer Hütte. Ja. Also es ist stärker, es ist einfach ein stärkeres Bild. Dass auch gerade die Trostlosigkeit der Situation halt einfach viel, 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 viel stärker unterstreicht.
Ja, natürlich.
Ne? Und hier haben wir halt dann so ein paar Textzeichen, in denen dann einfach nur steht, Textzeilen, meine ich. Das und das passiert so und so viele Tage später. Und jetzt sind wir 28 Wochen später. Hey, weil das ist der Titel des Films. Und dann ist alles irgendwie schon wieder Babene. Und dann gehen wir halt gleich rein mit Imogen Poots, die unsere quasi Hauptdarstellerin wird, aber dafür deutlich zu wenig zu tun bekommt und auch zu wenig eigenen Antrieb hat, habe ich so das Gefühl. Und Andy McIntosh oder McIntosh Muggleton.
Klingt wie ausgedacht, ja.
Ja, ne, der offenkundig auch nie wieder was anderes gemacht hat, aber und ich bin nicht traurig drüber, weil, boah, ey, finde ich den kacke.
Ja.
So ein Abziehkind im Film. Nur dumme, nachvollziehbare Dialoge, also unnachvollziehbare Dialoge, nur bekloppte Handlungen. Dieses Kind trifft keine einzige Entscheidung, die in irgendeiner Form für mich persönlich nachvollziehbar ist in seiner Situation und ausschließlich dazu da ist, um den Plot des Films noch schlimmer zu machen. Also wirklich genau das Gegenteil von all dem, was wir über jede einzelne Figur gesagt haben, inklusive der Tochter von Brendan Gleeson im ersten Film, die ja, sagen wir mal, schauspielerisch ein bisschen überfordert war, aber zumindest nachvollziehbar und natürlich, ein natürlicher Teenager. Und hier ist, nee, wirklich, die Hälfte der Sachen, die Andy macht, führen wirklich nur zu Tod und Verderben. Im buchstäblichsten Sinne. Und das ist so eine Scheiße, ohne Ende. Geht mir der auf den Sack. Also, dafür kann der junge Schauspieler nichts, vermutlich. Aber es ist ganz, ganz übel zum Gucken.
Ja.
Aber an den beiden Figuren klebe ich jetzt als Zuschauer und sehe halt, dass das amerikanische Militär da, du hast natürlich völlig recht, der Der Kommentar darauf ist nicht uninteressant, wird nicht originell, aber
zumindest. Ich wollte gerade sagen, es ist auch ein leichtes Ziel, muss man dazu sagen.
Ja, ja. Klar, dann eben das Wiedersehen mit Robert Carlyle als ihrem Vater hat mich halt schon so ein bisschen aufgeweckt, möchte ich sagen, weil ich irgendwie dachte, oh, kommt da jetzt was? Also wie geht der damit um, dass er die Mutter der beiden im Stich gelassen hat und zeigt eben erstaunlich wenig Reue, nur dass er eben sie nach Strich und Faden belügt, was seine Figur nicht sehr viel sympathischer macht.
Ja, auch hier wieder weitgehende Zustimmung. Ich habe eben das Gefühl, der Film hat zwei gute Ideen und von denen profitiert er maßgeblich. So, und von der Tatsache eben, dass er für mich ein als geradliniger Horrorfilm ganz gut funktioniert. Aber es ist eben die Sache, dass er Robert Carlyle überraschend aus der Handlung rausnimmt, zumindest als sprechende Figur, möchte ich mal sagen, als Figur mit Dialogzeilen. Ich meine, weiterhin rumsabbern und bluten darf er ja weiterhin. Und eben diese ganze Sache mit dem Militär. Aber eben auch das nur, auch nicht wirklich konsequent zu Ende gedacht. Denn ich glaube, für einen wirklichen politischen Kommentar hätte es ein bisschen deutlicher sein müssen.
Ja.
Und wie gesagt, das Ziel ist auch ein bisschen einfach, wobei ich natürlich die Haltung verstehe und die ist mir auch durchaus sympathisch. Und ich weiß es auch zu schätzen, dass man eben nicht einen schreienden Glatzkopf an die weißen Glatzkopf, vor allem an den Soldaten vorgesetzt hat, sondern eben jemanden wie Idris Elba, der unkonventionelles Casting ist, möchte ich mal sagen, zumindest für die damalige Zeit, als quasi Bösewicht. Ja, aber alles andere, also neben diesem Positivpunkt, muss ich auch sagen, nervt mich in mehr oder weniger großem Maße. Die Ästhetik des Films ist zwar insofern ein bisschen besser, als dass die Digitalvideotechnologie in den 5 Jahren zwischen eben 28 Days Later und Weeks einfach vorangeschritten war, beziehungsweise auch sich Freda Dio offenbar ganz bewusst mit seinem Kameramann Enrique Chidiac dafür entschieden hat, hochwertigere Technologie einzusetzen. Also der Film sieht so schon mal besser aus auf einer technischen Sicht, aus einer technischen Perspektive. Aber diese Wackelkamera-Ästhetik fand ich ja damals wie heute komplett zum Kotzen. Das will heißen, sobald eine Action-Szenerie losgeht, ein Szenario wir vorgesetzt bekommen, wackelt alles, geht alles drunter und drüber und wir sehen kaum noch die Hand vor Augen. Das ist eben etwas, was ich glaube, damals auch im Kontext der beiden Jason Bourne-Sequels von Paul Greengrass sehr, sehr kritisiert wurde und woran sich dann eben auch viele Filme in der Zeit orientiert haben. Dieses, okay, Action geht los, wackel, 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 shaky cam. Und ich mag es damals wie heute nicht. Ich glaube, es ist auf dem Fernseher noch ein bisschen besser zu ertragen als im Kino. Aber als ich das jetzt gesehen habe, jetzt zur Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, dachte ich mir die ganze Zeit, ich hätte damals nicht in der dritten Reihe im Kino sitzen wollen. Ja. Weil immer, wenn die Zombies kommen, ist es okay, man sieht die Hand nicht mehr vor Augen. Und das uncool. Und der Rest ist eben, dass auf einer dramaturgischen Ebene sich für mich eben abseits von der Robert Carlyle ist Tod-Nummer alles eben großspurig ankündigt. Also nichts von dem, was ich in dem Film sehe, ist in irgendeiner Art und Weise überraschend. Und alle Figuren werden eben auch schon so eingeführt, dass ich weiß, okay, genau diese Rolle werden sie früher oder später, also eher früher denn später spielen. Wenn Rose Byrne in den Film kommt, hier als medizinische Scarlett. Leitung, Scarlett, formuliert sie eben Dinge, von denen wir weiß, okay, ja, das wird sich natürlich genauso rächen. Ja, Kinder in die Stadt zurückzubringen, ist eine schlechte Idee. Wollen wir nicht lieber das machen? Da kommt Idris Elba rein und sagt, nein, halten Sie mal die Klappe, Sie. Und gehen zurück auf ihren Posten. Und also jede Figur ist schon so klar umrissen, dass ich genau weiß, welche Funktion, welches Rädchen im Getriebe sie später sein wird dieses Films. Und das ist eben ungleich zum ersten, der einen immer wieder überrascht mit eben figürlichen Entwicklungen, von dem man denkt, oh, okay, ach, Brandon Gleeson ist doch kein alter Creep und irgendwie ein echt dufter Typ. Oh nein, ist er tot. Also ungleich zu 28 Days Later, der 5, 6 Momente hat, in denen ich mir denke, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ist 28 Weeks Later eine Abfolge von ja, ich wusste ja, dass das passiert. Moment.
Ja, total.
Und da, ich glaube, das mag ich einfach nicht so gern daran. Es ist zu erwartbar, zu konventionell.
Ja, genauso wie
und es ist eben The Last of Us, ehrlich gesagt, nochmal als Film. Aber daran ist nicht dieser Film schuld, weil The Last of Us kam Jahre später. Also das PlayStation-Spiel von Neil Druckmann.
Klar. Ja, auch wir sperren jetzt die Zivilisten in diesen Bunker ein. Dass das nach hinten losgeht, kann man auch sehen, sobald es gesagt wird. Also, es ist so. Aber also, was ich natürlich sagen muss, eine einzige Szene, glaube ich, hat mich wirklich getroffen. Also schockiert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es geht arg in die Richtung. Und zwar, wenn eben hier Stone, also Idris Elbas General oder was auch immer er ist, befiehlt, alles abzuknallen.
Ja.
Und dann eben Doyle, also Jeremy Renner, auf dem Dach steht und eben Zombies halt aufs Korn nimmt und alle anderen eben halt wild in die Menge feuern und all das. Das hat bei mir einen Nerv getroffen. Da fand ich aber auch, dass die sowohl auch die Ästhetik und die Struktur der Szene sehr, sehr gut funktioniert hat, um eben diesen. Ich mag heute das Wort Dramatik halt so rüberzubringen. auch im Übrigen gefolgt von dem Moment, wenn eben Doyle eben entscheidet, jetzt hat er die Schnauze voll und jetzt hilft er den paar Leuten, die sich da in dieses Lager verzogen haben. Da kam dann auch nochmal so ein ganz kurzer Moment, auch auf visueller Ebene, so dieses, ach ja, richtig, das ist ja eine Fortsetzung von 28 Days. Das sah mir halt alles aus wie halt im ersten Film. Das fand ich auch nochmal ganz cool. Sagen wir mal, danach ist es dann eben ja wie ein Computerspiel letztendlich. Ne? Dieses, wir müssen in der und der Zeit von Punkt A nach Punkt B kommen, weil dann der Hubschrauber auf uns wartet und dann kommen irgendwelche Gefahren wie eben rennende Zombies, aber eben auch schießende Soldaten und dann Gaswolken und Flammenwerfer und all diese ganzen Sachen dazu. Auch das funktioniert ja. Das funktioniert ja auch durchaus recht spannend. Und die Figuren, die da an dem Auto dann sitzen, das sind ja nur unsere Hauptfiguren, die klappen auch alle so als Gruppe dann wieder, weil wir eben auch zu dem Zeitpunkt dann wieder genug Zeit mit denen eben verbracht haben, um sie in eine solche Situation zu verfrachten. Aber es ist letztendlich alles ein bisschen zu wenig, zu spät für meinen persönlichen Geschmack.
Ja.
Weil ich irgendwie denke, so jetzt, aber ich habe eigentlich schon vor einer halben Stunde das Interesse verloren. Komm mal zu Ende.
Tatsächlich? Okay. Der Film ist ja vergleichsweise kurz. Also nicht vergleichsweise zum ersten, sondern generell. Er ist für eine große Studioproduktion kein langer Film mit seinen guten 90 Minuten bis zum Abspann. Das halte ich ihm zugute. Er hat aber auch nicht Story für mehr. Merkt man eben noch relativ bald, weil die Fronten sind relativ klar oder beziehungsweise geklärt, so zur Halbzeit des Films. Dann passieren, du hast ja vollkommen recht, durchaus auch nochmal überraschende Dinge, wie zum Beispiel diese große Vehemenz, möchte ich es jetzt mal diplomatisch umschreiben, mit der General Stone da durchgreift und dann eben einfach auf alles schießen lässt. Das ist auch durchaus nochmal schockierend. Aber danach kommt da, dadurch, dass eben dieser Überraschungseffekt fehlt, für mich nicht mehr wahnsinnig viel Interessantes. Ich finde lobenswert, dass er die von der Art und Weise, wie er Action inszeniert, jetzt auch ein bisschen abrückt, also tatsächlich auch räumlich abrückt und sich auch in die größere Distanz begibt und eben wieder auch diese Luftaufnahmen quasi sehen, die auch, ich vermute mal, zum großen Teil aus dem Computer stammen, wie habt die Isle of Dogs, also die Docklands da in London zusammengebombt werden mit, ist das Napalm?
Ja, Brandbomben.
Ja, also quasi da alles in Flammen und Rauch aufgeht. Das ist auch nochmal durchaus interessant und sehenswert, zumindest auch, glaube ich, in dieser Größenordnung schon nochmal, vermute ich mal, dem Mission Statement der Macher entsprungen ist, dem Gedanken, jetzt müssen wir auch mal irgendwas zeigen, was wir am ersten vielleicht noch nicht machen konnten.
Ja.
Und überhaupt, also ich sage immer, ich möchte viel kritisieren, aber letztendlich komme ich dann immer doch wieder zu Punkten, die mir gut gefallen haben. Ich finde grundsätzlich der Gedanke, wir machen diesen Film so wenig wie möglich, wie den ersten Teil, ganz lobenswert, weil ich, als ich jetzt 28 Weeks Later guckte, und abgesehen von der Texttafel zu Beginn und eben dem Szenario, was im Kern ein vergleichbares ist wie im ersten, habe ich mir ganz, ganz selten gedacht, oh, ich vermisse aber Cillian Murphy oder Naomi Harris oder Brandon Gleeson. Oder habe mich selten bei dem Gedanken entpuppt, was mir oft eben auch ein Sequel verhageln kann, oh, das macht der erste aber besser. Weil er, ich glaube, zu wenig sich eins zu eins Dinge nimmt aus dem ersten und sagt, ah, das war doch gut, lass uns das einfach nochmal machen mit neuen Figuren. Also er geht schon eigene Wege. Das grundsätzliche Problem ist eben dabei, dass diese eigenen Wege nicht wahnsinnig interessant sind. Also
ja, ich hatte gelesen, dass Fresnadillo irgendwie wohl ein Problemchen hatte mit dem ursprünglichen Buch und das dann irgendwie umgeschrieben hat. Und da bin ich ja ehrlicherweise, da frage ich mich ja so ein kleines bisschen, wie war das denn? Ja, alles, was du sagst, ist nicht falsch. Find das auch durchaus nett und bemerkenswert. Und der Film hat auch durchaus ja visuell interessante Einfälle. Ich finde auch diese Ausweglosigkeit des wenn eben hier Don infiziert wird, weil er seine Frau küsst mit einem langen Speichelfaden. Auch das finde ich sehr unangenehm, dass sie sich halt so gar nicht wehren kann, während sie da irgendwie, na, hat irgendwie ein halbes Jahr überlebt mit dem Virus. Und dann ist sie da festgebunden in der Krankenstation und wird halt völlig zerfleischt. Unangenehm. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde halt, sagen wir mal, Robert Carlyle bekleckert sich nicht mit Ruhm bei seiner Verwandlung in einen Infizierten. Ja. Das sieht schon ein bisschen sehr albern aus.
Dass er auch immer wieder auftaucht, ist tatsächlich ein Riesenmanko für mich. Ich meine, ja. London ist groß und die rennen wirklich weit, Meilen um Meilen, und am Ende taucht er immer wieder auf.
Ja. Das ist das, was du vorhin gesagt hast mit Jason hinterm Baum. Weiß nicht, ja, das ist eher halt quasi der Big Bad am Ende ist, der dann irgendwie noch umgeschossen werden muss. Also auch da haben wir sowieso in der ganzen Sequenz, die halt bis zur letzten Konfrontation mit Robert Carlyle, der dann eben hier Andy angreift, auch das ist eben sehr, sehr computerspielig. Ne? Wenn sie da durch die Dunkelheit tapern und nur Scarlett kann eben durch das Zielfernrohr so ein bisschen sehen, wo die anderen hintreten müssen und sowas. Also das sah mir halt alles sehr nach einem Level aus, ehrlicherweise.
Ich dachte auch bei dieser Nachtsichtgerät, hier POV-Sequenz auch, dass ich glaube, in der Konzeption mag ich die Szene schon, aber in der Umsetzung, ich benutze ungern tatsächlich auch, ich glaube, ich merke auch, wie es sich zerreißt innerlich, diese Analogie zum Videospiel, vor allem in so einer diskreditierenden Form, weil ich meine, wir beide mögen Videospiele und Videospiele sind ihre eigene Kunstform. Aber es wirkt einfach deplatziert tatsächlich, rein filmästhetisch, ja.
Korrekt, ich meine, wenn ich das alles spielen könnte, dann hätte ich vermutlich wahnsinnigen Spaß dran.
Ich würde einiges hier gerne spielen. Ich bin da eben so ein bisschen, da tauchen eben für mich bestimmte Ästhetiken, Stilmittel zusammen, die nicht wirklich gut ineinander greifen. Diese fast schon Cinema-Verité-inspirierte Handheld-Kamera-Ästhetik oder dann eben auch in späteren Jahren sehr, sehr von den Bourne-Filmen beeinflusst. Dann wiederum haben wir diese, ja, ich möchte mal sagen, sage ich doch nicht mal positiv wie negativ gefärbt, einfach Videospielmomente, so Szenarien, von denen ich mir denke, ja, in einem anderen Kontext würden die mehr Spaß machen. Dann haben wir wieder so komplette Action über drüber Momente wie Harold Perrineau zerfetzt Infizierte mit seinem Helikopter, was dann eben nicht mal aus einem Resident Evil Videospiel stammen könnte, sondern eher aus einem Paul W.S. Anderson Resident Evil Film.
Ja, ja,
Das greift für mich alles nicht so richtig ineinander. Und dann eben auch noch dieses familiäre Drama, bei dem wir dann quasi, was der Film von uns abverlangt, auf Knopfdruck umschalten müssen. Haha, das war ja lustig, haha. Oh, jetzt ist es aber wieder richtig, richtig traurig.
Ja,
weil jetzt
ja,
ist Papa zurück und jetzt musst du doch mal irgendwie Tränen vergossen werden. Und,
mit Schauspielern, die es nicht transportieren können.
Nee, nicht wirklich. Also Imogen Poots, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Imogen Poots, ja. Wie auch immer. Hatten wir ja in Green Room und ich war überrascht, sie hier zu sehen und musste echt nochmal nachgucken, ist sie das? Weil ich habe heute noch, wie damals, als wir drüber sprachen, sie vor meinem geistigen Auge in diesem Film, mag auch in ihrer Frisur damals liegen, aber ihre Schauspielleistung auch als wirklich gut und einen Film mittragend empfunden, weil sie spielt ja die weibliche Hauptrolle. Und sie ist wirklich, wirklich ein sau cool in diesem Film. Ja, und hier sah ich sie und dachte mir, wer warst du noch mal? Ach ja, hier. Weil sie wirkt eben unglaublich blass. Mag aber auch daran liegen, dass sie umgeben ist von gestandenen Character Actors. Ich weiß es
klar.
Nicht.
Ja, also Rose Byrne steht dir die Show auf jeden Fall. Ja. Weil du gerade die Rotorblätter des Hubschraubers erwähnt hast. Auch das war so ein Moment, wo ich irgendwie dachte, ui, da geht's aber unerwartet zur Sache gerade. Sehr unangenehm hübsche Effekttechnik und so.
Sehr blutig. Ich glaube, blutiger als alles, was wir in Großer Griff der Zombies sehen, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch so sehen, ja. Aber auch wiederum so ein kleines bisschen unverdient.
Sehr schön.
Weil es ist eben schon so, dass das eigentlich nicht, und ich fand das ganz gut, dass du das gerade erwähnt hattest, weil natürlich denke ich bei so einem Splatter, denke ich halt eher an Braindead, aber dass du die Resident Evil Filme erwähnt hast, fand ich gar nicht so schlecht, weil der Film eigentlich ja andere Punkte macht und selbst bei der Szene, in der eben die Soldaten in die Menge feuern, klar, da Blood-Scripts überall, aber es ist doch, und ja, so mal Upper Arm.
Ich bin nicht ganz sicher, ob so eine Szene nicht sogar 1:1 in diesem Army of the Dead Netflix-Film ist, den Zack Snyder vor 2, 3 Jahren gemacht hat.
Keine Ahnung, nicht gesehen.
Ich meine, na egal.
Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass jemand dachte, oh, das ist ja eine coole Idee, ne? Dass wir den Hubschrauber quasi zur Waffe machen, um möglichst viele von denen halt irgendwie zu erledigen. Mhm. Und dann haben eben auch noch die Borgauern was? Gorbauern, meine ich? Die Borgauern. Das war, genau. Deutscher Versprecher. When you say one thing and you mean your mother. Genau, nee, aber es. Ja, es gehört irgendwie eigentlich nicht so richtig hier rein, ne?
Ja, es ist, da ist, glaube ich, auch dieser Differenzierungsgedanke, von wegen, lass uns mal was ganz anderes machen als Garland und Boyle ein paar Jahre zuvor, ein bisschen mit zu viel Nachdruck verfolgt. Also ich habe schon das Gefühl, man kann was komplett anderes machen und das macht dieser Film ja auch lange Zeit, aber dann eben immer wieder und wieder, bis ich das Gefühl habe, ich sitze einfach in vier verschiedenen Filmen. Mhm. Und dafür ist der Film inhaltlich nicht interessant genug, was diese Figuren betrifft, nicht interessant genug, storyseitig nicht interessant genug, um das zu tragen. Ich glaube, es gibt solche Filme, die das können. Aber 28 Days Later ist eben relativ eingleisig in der Tonalität, die er fährt. Und er behält auch seine Tonalität bei. Es ist unglaublich ernst. Also ich habe selten einen Film gesehen mit so wenig Leichtigkeit. Da gibt es noch nicht mal irgendwie einen humoristischen Moment. Und wenn es den gibt, dann ist er sehr, sehr düster, zynisch und sofort gefolgt von irgendeiner Gewaltszene. Und das ist ja auch vollkommen legitim so. Aber dann transportiert das eben auch in der Art der Bilder und der Sounds, die du erschaffst. Und ich glaube, das gelingt dem Film nicht so gut. Da ist für mich nicht genug Kohärenz gegeben in einem Film, der eigentlich nach Kohärenz verlangt, also auf einer stilistischen Ebene. Also ich mag einen völlig anderen Standpunkt haben, wenn wir über einen anderen Film reden, zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Tag, wie auch immer. Aber in dem Fall hätte ich mir ein bisschen mehr Gradlinigkeit bei der Inszenierung gewünscht. Komischerweise will der Film sich differenzieren, aber der John Murphy Score ist genau der gleiche wie im ersten und dieses Theme eben auch super einprägsam und deswegen, das ist immer so der Punkt, wo ich dachte, ach stimmt ja, das ist ja immer doch ein Sequel.
Danke, dass du es sagst.
Wenn das ertönte.
Danke, dass du es sagst, weil genau das wollte ich auch als nächstes ansprechen, dass ich auch das für verhältnismäßig unverdient empfand. wann immer das Thema kommt, das ist ein starkes Thema und ich mag John Murphys Musik da. Also am Anfang fand ich es, also wenn das quasi in den ersten paar Minuten kommt, fand ich es cool. Hm. Aber gerade so gegen Ende, wenn das dann wieder referenziert wird, dachte ich so bei mir, aber es ist doch ein Sequel, nur im Namen.
Ja.
Und sagen wir vielleicht von der Ursprungsprämisse, vom Ausgang, warum wir diesen Film hier haben. Das Thema von John Murphy transportiert eben etwas aus dem ersten Film, was der zweite zu keinem Zeitpunkt versucht. Nämlich diese Trostlosigkeit und die Einsamkeit und die weiß ich nicht, verlassen sein.
Ja, verstehe. Hm.
Gerade in dieser Ausnahmesituation. Hm. Weil hier, der Film ist ja voll. Ne? Ich meine, in 28 Days Later haben wir halt unsere vier, fünf Hauptfiguren und ansonsten rennen eben nur Infizierte rum, die wir meistens von weit weg sehen. Hm. Und dann eben, wenn unsere vier, fünf Hauptpersonen, sagen wir mal, dezimiert sind, haben wir halt ein paar neue in Form der Soldaten. Mhm. Aber hier ist ja eine ganze Stadt voll mit Menschen.
Ja.
Also von daher ist der Score eben eine Referenz an etwas, was in diesem Film überhaupt nicht drin ist.
Sehr schön. Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht, tatsächlich, ja. Der Film referenziert etwas, was irgendwie nach keiner Referenzierung verlangt.
Ja.
Und das wäre ja auch okay, so wird man es einfach lassen. Und überhaupt, ich meine, allein die Tatsache, dass dieser Film 5 Jahre später nachgeschoben wurde mit einem vollkommen neuen Kreativteam, einer vollkommen neuen Besetzung vor der Kamera, gibt ja auch schon genug Anzeichen dafür, und das spiegelt sich auch wieder in dem, was wir sehen, dass man offenbar nicht daran interessiert war, einfach ein Schnellschuss-Sequel nachzuliefern zu einem Film, der ein überraschender Kassenerfolg war. Und warum dann nicht einfach sagen, okay, auch da ziehen wir eine klare Trennlinie. Aber da hat man es eben dann doch nicht getan, und ich bin auch vollkommen bei dir. Ich mag den Score von John Murphy. Er hat jetzt nicht so viel Maßgebliches geschafft in seiner Karriere, zumindest nichts, an das ich mich erinnere. Aber das ist ein Theme, das bleibt im Ohr bis zum Ende deiner Tage.
Mhm. Ja.
Und das nochmal zu zitieren hier ist gewagt, möchte ich mal sagen, in dem Kontext dieses Films. Aber kurz noch das Ende. Hey,
ja.
Überraschung.
Eigentlich nicht wirklich, ne? Weil ich meine, weil wir haben ja schon in 28 Days Later ja. haben wir ja schon den Hinweis darauf, dass der Virus eben auch woanders sich wiedergefunden hat. Ich glaube, Paris und New York werden namentlich erwähnt.
Es ist so ein bisschen, also ich sag mal so, ich bin ja schon noch so gebrannt genug von der Corona-Zeit, auch jetzt knapp 4 Jahre später, um zu sagen, es ist schon unangenehm.
Ja,
weil ich weiß eben noch, wie wir Anfang 2020 im Kino waren und wir haben das nicht 1:1 so gesagt, aber wir haben uns schon vermutlich gedacht insgeheim, na hoffentlich bleibt der ganze Kram mal in China. Oder in einem anderen europäischen Land, was nicht unseres ist. Und eine Woche später saßen wir eben zu Hause und haben gedacht,
oh. Ja. Okay, es ist ein bisschen inkonsequent.
Ja,
ne? Also wir sagen halt, sagen wir mal, die Prämisse dieses Rage-Virus ist eben, innerhalb von 28 Tagen ist halt mehr oder weniger ganz Großbritannien ausgestorben.
Ja.
Gleichzeitig sagen wir aber auch, ist mindestens New York und Paris, die halt genamecheckt werden, da ist der Virus eben auch aufgetaucht. Wir erfahren nicht, wie weit er sich dort ausgebreitet hat, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass es auch relativ schnell geht. Gleichzeitig sieht Cillian Murphy halt das Flugzeug und am Ende werden sie gerettet und wir hoffen, dass sie gerettet werden, aber auf jeden Fall scheint eine gewisse Normalität wieder einzutreten. Was ja bedeuten sollte, dass eben, sagen wir mal, im Rest der Welt außerhalb von UK das eben alles nicht so dramatisch sein sollte. So, jetzt nehmen wir diese Prämisse in der Fortsetzung in 28 Weeks Later und sagen offenkundig, ja, es war eigentlich nur die Insel und die NATO unter amerikanischer Führung versucht jetzt irgendwie in einem kleinen Mini-Distrikt von London da wieder was aufzubauen. Das geht schief und nur ausgerechnet derjenige, der die Chance auf eine Heilung hat, ist derjenige, der eben im Prinzip den Virus nach Europa trägt, sodass eben offenkundig, meine, das scheint ja dieses Bild des abgestürzten Hubschraubers zu zeigen, ist bei ihm der Virus ausgebrochen oder aber er hat irgendwie seine Schwester angespeichelt oder was weiß ich oder vollgeblutet oder so und sodass sie dann eben infiziert wird und irgendwie alle anderen umbringt oder so. Zumindest auch infiziert, sodass die drei dann praktisch im Alleingang vermutlich von Calais aus.
Ja, ich finde gut, wie du es da denkst. Also, das ist ja auch dein Job.
Dann im Prinzip dazu führt, dass dann irgendwie in der Schlusssequenz auf einmal irgendwie lauter Infizierter aus der Metro zum Eiffelturm
rennen. Es ist absolut ehrenwert, wie viele Gedanken du dir machst, um das Ganze zu rationalisieren. Das habe ich überhaupt nie gemacht. Ich fand es tatsächlich einfach ein eher billigen Griff, ein Griff in die billige Trickkiste tatsächlich. Einfach sowas nochmal zu machen. Und das ist auch der, neben John Murphys Score, der einzige Punkt, an dem ich unmittelbar und sofort an den ersten Teil denken musste, weil mir eben der Gedanke kam, am Ende des ersten Teils hätte das für mich noch sowas wie einen Impact gehabt. Also in dem Sinne, dass ich da gesessen hätte und hätte gesagt, okay, vielleicht ist das Problem doch größer, als wir angenommen haben. Sich speisen aus dem Wissen, was uns eben der Film vorher vermittelt hat. Wohingegen der zweite Teil ja eben uns bereits, und wenn es auch nur durch Texttafeln ist, beschreibt, was alles mittlerweile passiert ist.
Ja.
Dass ganz Großbritannien ausgelöscht wurde und so weiter und so fort. Und natürlich auch wir in unserer Realwelt mit dem Wissen leben, was vor 4 Jahren mit dem Coronavirus, wie sich das expandiert hat,
geschehen ist. Das hat man 2007 nicht, aber du hast natürlich...
Natürlich, das hatten wir damals nicht. Insofern vielleicht auch eine unfaire Referenz. Aber wir haben diese ganze Texttafel. Wir wissen, es gibt einen massiven Eskalationsgrad. Dutzende von Millionen von Menschen sind gestorben. Und dann am Ende eben nochmal so als i-Tüpfelchen zu sagen, und jetzt überrennen die Zombies so ein bisschen Gänsefüßchen Paris, ist eben so mitnichten schockierend oder überraschend. Weil ich gucke mir das an und denke mir, okay, ja, das ist eine nette Idee, aber als Schockmoment funktioniert es für mich nicht, weil ich mir sowas Ähnliches hätte ausmalen können, basierend auf dem, was ich zuvor 90 Minuten gesehen habe. Und als Teaser für ein Sequel mögliches funktioniert es für mich auch nicht, weil eben 28 Weeks Later nicht interessant genug war. Wobei ich alles in allem den Film ganz gerne mag. Also ich glaube, er hat das Herz am rechten Fleck und versucht, neue Dinge zu machen, aber scheitert eben hier und da. Vielleicht auch meine eigenen Ambitionen.
Ja, und sag mal, es hilft natürlich nicht wirklich, also für mich jetzt persönlich gesagt, es hilft natürlich nicht, dass ich eben von dem Danny Boyle-Film so unglaublich begeistert war in der letzten Woche.
Ja.
Vielleicht, wenn da jetzt auch 5 Jahre dazwischen lägen, wäre ich vielleicht gnädiger.
Ja.
Ich bin schon ein bisschen gespannt darauf, was jetzt eben tatsächlich passiert, wenn sie wirklich Danny Boyle und Cillian Murphy wieder zusammenbringen. Mal gucken.
Ich weiß nicht, ob das passiert.
Also ich glaube, in regelmäßigen Abständen wird das ja mal wieder irgendwie rausgeholt, das Thema.
Ich weiß, aber Danny Boyle war auch 2 Jahre lang angeblich der neue Bond-Regisseur und dann war es nicht mehr. Also deswegen ist es so.
Aber ja, sagen wir mal so, sagen wir jetzt nach 28 Weeks Later, 28 Months Later zu machen, also das wäre vermutlich auch nicht sinnvoll gewesen. Also von daher.
Wenn man noch ein bisschen wartet, kann man 28 Years Later machen.
Ja, total. Aber ich bin nicht traurig, dass diese Mini-Reihe, die wir jetzt hatten, auch sehr schnell dann wieder vorbei ist.
Nächste Woche geht es übrigens mit dem Tourvergleich weiter. Wir reden nämlich über ein verspätetes Sequel und dann geht es nicht nur um 5 Jahre, sondern um knapp 20 Jahre.
Ja, total.
Damit ihr euch dem Ganzen nicht ungeschützt ausliefern müsst, tun wir das Ganze hinter der Patreon-Paywall und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns sehr unterstützt. Wir reden nämlich über Daniel, sag mal.
Wir reden in unserer nächsten Bonus-Episode über den dritten Pate. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass wir die Coda-Fassung nehmen, ne?
Ja, ich denke schon. Ja, ein bisschen was Neues muss sein, ja. Ich bin noch nicht überzeugt tatsächlich. Also ich schicke gleich vorweg, ich bin negativ voreingenommen gegenüber dem dritten Paten, aber auch nur im direkten Vergleich zu den ersten beiden Megameisterwerken.
Ja, aber
ich glaube, so geht es, glaube ich, 90% der Menschen.
Ich glaube auch. Also ich habe meinen Frieden gemacht mit dem Film. Mhm. Ich mag ihn, glaube ich, mittlerweile ganz gerne. Die Coda-Fassung ist tatsächlich trägt einen maßgeblichen Anteil daran. Bin auch sehr gespannt. Aber ja, wir schließen also quasi in der Bonus-Episode nächste Woche hinter der Patreon-Paywall eine weitere Reihe ab. Da bin ich ganz happy mit.
Sehr cool. Danke dir für deine Zeit. Für deine Worte. Danke an alle Menschen da draußen, die uns unterstützen und einfach nur zuhören. Und wenn ihr uns nicht unterstützen könnt mit der kleinen Spende, hinterlasst doch einen netten Kommentar, eine Bewertung oder empfehlt uns einfach in eurem Freundeskreis weiter. So, sei das auch mal wieder gesagt.
Bis dann.
Danke, bye bye.
Wir schaffen es nicht. Niemals, niemals, niemals.
Großangriff der Zombies. Niemand kann sie aufhalten.